der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Herzlich willkommen
bei
Sie reden, dem dreibeinigen Podcast mit einer Ferienausgabe.
Ja, heute ist irgendein Tag Ende Juli und wir sind on the road again.
Ja, mal nicht in der Eifel, mal nicht in der dreckigen Hauptstadt, auch nicht in der Lausitz. Wir sind im Harz, im Westharz, um genauer zu sein. Irgendwo zwischen Göttingen und Goslar.
Langjährige Zuhörer werden unsere berühmt-berüchtigten Reise-Podcast-Folgen kennen, vielleicht noch aus der Lausitz, von der Tour de Prignitz oder zu diversen anderen Anlässen.
Immer gerne in Eberswalde unterwegs gewesen.
Richtig, richtig.
Und zu Gast.
Genau.
Aber diesmal nicht. Wir sind gemeinsam in Urlaub und haben uns in den Westharz verzogen. Und der Westharz von mir immer gerne als einer der Wendeverlierer betitelt. Und nach fast einer Woche hier im Westharz muss ich sagen, ja, tatsächlich.
Also...
Also der Ort, wo wir sind, der ist schon ziemlich trostlos.
Ach, Sascha.
Naja. Also viele, viele Zuhr-Geschäfte und die nicht zu sind, die sind irgendwie nur bis mittags geöffnet. Und im Bierchen treten irgendwelche abgeheiferten Mallorca-Stars auf, ach, trotz Corona.
Was haben wir schon alles hier für schöne Tage erlebt?
Ja, das stimmt, in der Tat.
Und die Leute sind doch alle super hier und... Ja gut.
Ich muss meine Meinung über Niedersachsen auch ein bisschen revidieren. Also ich habe viel dazugelernt.
Zum Beispiel?
Dass dieser Ort hier über 80% Wasserkraft versorgt wird.
Richtig, richtig, genau. Also Strom jetzt so
mäßig. Ja, ja. Weil im Harz natürlich früher viel Bergwerk betrieben wurde. Die brauchten irgendwie Wasser für ihre Bergwerke,
ja,
für ihre Stollen.
Um die Steigkunst anzutreiben.
Genau.
Haben wir heute gelernt. Das sind so zwei Leiter nebeneinander und du musst quasi, die Rosten bewegen sich immer so hoch und runter, so ein bisschen wie beim Paternoster, aber man muss halt immer wechseln zwischen den Leitern.
Ja, er hat uns das erstmal erklärt und dann hat er gesagt, ja, aber das hatten wir hier nie.
Richtig.
Sie müssen sich jetzt so vorstellen, das geht hier rechts und links immer 1,60 Meter und dann kommt man von einem auf den anderen steigen, aber das hatten wir hier nicht.
Genau, aber sie hatten irgendwie in 3000 Jahren Bergwerk nur 48 Tote.
Ja, in der Tat. Das fand ich erstaunlich. Und er hat auch gesagt, ja, das ist so massiv, die müssten ja irgendwie auch gar nichts verfüllen. Die haben es einfach gelassen, ohne dass da irgendwas eingebrochen ist in den letzten 100 Jahren.
Ja, das ist toll. Also Silber wurde hier gefördert und ein wenig Eisen, aber das Eisen hat sich nicht gelohnt. Ja. Als die Hütte im Nachbardorf zugemacht hat, irgendwie war das dann zu teuer, das zu transportieren oder so. Ja, ehrlich, ja, wenn ich das richtig verstanden habe.
Du hast gut aufmerksam zugehört.
Ja, das war auch jetzt das, was mir jetzt gedanklich am nächsten ist, weil das halt erst heute war, dass wir das gehört haben. Und ansonsten, wir waren natürlich, also beziehungsweise ich war auf dem Brocken.
Ich war auf dem Wurmberg.
Also wer vielleicht schon mal auf dem Brocken war, weiß, es ist... schon ein bisschen eine raue Schönheit. Mhm. Genau, Sascha war halt mit seinen beiden Töchterleinchen und der Frau auf dem familienfreundlichen Nachbarberg.
Genau.
Mit Streichelzoo und Barfußpfad und was man halt so als moderner Mittelschicht-Tourist erwartet.
Es war total genial, während Sebastian die harte Tour zu Fuß den Brocken erklommen
ja.
hat. Und auf selbigen von...
Auf Goethes Spuren.
Ja, ja. Auf dem Brocken dann angeflaumt wurde. Es fing ja schon an, wenn man sein Auto nicht vorschriftsmäßig 4 Meter vom Gebäude.
Fünf Meter
vom Gebäude weggeparkt hat.
Ich war ja ohne Auto da, deswegen bin ich auch nicht angeflaumt worden.
Ist dem Niedersachsen an sich egal.
Ich fand das so genial. Wenn wir von Mountainbikern überholt worden sind, fand ich so, ich bin ja auch Radfahrer, so geil hier, ne, mal hier kurz die 300 Meter mindestens Höhenunterschied vom nächsten Ort bis auf die Brockenspitze zu überbrücken. Und dann kamen da die Pedelec-Fahrer so genauso angezogen, ja, man konnte sie nicht unterscheiden, bis auf diesen Akkupacker halt auf der Mittelstange. Und die haben natürlich dann die richtig selber strampelnden mal gerade so eben versägt.
Unglaublich.
Tat mir ein bisschen leid.
Die erkennst du ja auch gar nicht mehr.
Also nee, von Weitem sieht man sie nicht.
Ist so krass, ne? Du bist unterwegs und denkst so, ach, guck mal, die Rentner da vorne, die holst du noch schnell ein.
Mhm.
Und dann biegst du ab. immer drauf geschissen, die kriegst du nicht eingeholt, die sind mit E-Bikes unterwegs.
Genau. Ja, und auf dem Brocken, also wer da noch nicht war, da steht halt auch so ein riesiger Antennenturm obendrauf, daneben so ein Museum und dann noch so eine Verköstigung, also zwei Gaststätten, glaube ich, sind das, der Brockenwirt und noch einer. Ja, wir haben uns da unsere Erbsensuppe abgeholt, weil die Thüringer Rostbratwürste, die waren gerade aus und die gibt's auch erst in einer halben Stunde wieder. Und dann haben wir da schön Erbsensuppe gegessen mit Bockwurst und sind dann einmal um den Brockengipfel rumgelaufen, haben die wunderbare Aussicht nach allen Seiten genossen, bis auf die komplett abgestorbenen Wälder ringsrum.
Aber ich muss auch dazu sagen, ihr habt echt Glück gehabt, weil der Brocken ja, sag mal, an mindestens 300 Tagen im Jahr im dichten Nebel liegt und ihr hattet eine perfekte Aussicht.
Das war so geil, weil wir haben ja natürlich auch gehört, ne, auch von den Leuten, die schon selber da waren, nee, war Nebel, ich konnte mal nichts sehen. Aber wir konnten in alle Richtungen sehen, ich glaube, wir haben sogar bis zum Fichtelgebirge geguckt, aber da will ich jetzt nicht drauf schwören, weil Geografie mangelhaft.
Ihr konntet auf jeden Fall bis zu dem Wurmgipfel gucken, auf dem wir standen.
Richtig.
Braunlage.
Wir haben uns bestimmt zu irgendeinem Zeitpunkt mal kurz in die Augen geguckt und wussten es nicht.
Ja, wahrscheinlich. Den roten Turm auf dem Wurmberg habt ihr gesehen. Der war wirklich sehr schön. Es war auch total entspannt. Es gab eine Gondelbahn hinauf. Wir mussten nicht den Aufstieg wagen.
Genau.
Was mit zwei Kindern auch ein bisschen schwierig geworden wäre. Und es war eine geschlossene Kabinenbahn. Darauf lege ich großen Wert.
Warum?
Ich bin kein Freund von offenen Skiliften.
Ja, verstehe.
Deswegen werde ich auch, wir wollen morgen nochmal auf die örtliche Rodelpiste mit der Tochter, mit der
Sommerbobbahn.
Sommerbobbahn. Ich liebe Sommerbobbahnen, aber ich werde trotzdem nicht fahren können damit, weil man kommt nur mit einem offenen Skilift hoch und das ist nicht mein Ding, Baby.
Okay.
Also ich werde dir zusehen, wie du wiehu darunter rutschst.
Ich nehme deine Töchterlein an die Hand und wir fahren dann mal hoch.
Ja, ja.
Und dann wieder runter.
Das ist echt nicht, also da bin ich nicht für gebaut. Für Skilifte.
Ja. Ist nicht jedermanns Sache, klar.
Nee, also das ist Kabinenbahn, das ist so gerade eben noch, geht so gerade eben noch. Selbst da war mir mulmig drin.
Richtig. Wir waren auch schon einmal auf dieser Rodelbahn, ganz fantastisch. Irgendwie einmal hoch, einmal runter.
Auf diesem Wurmberg, war total geil, konntest du dir so Fatbikes leihen, also am Fuße des Wurmbergs. Und das sind so...
Die haben keine Räder, sondern so Schweineschwarten.
Genau. Und du rollst auf Schmalz den Berg hinab.
Ja.
Ja, ja. Und du musst dir auch so eine Schmalzlocke vorher in die Haare machen.
Ringel, Rangel, Mettwurst, Schmalz hilft gegen Fettdurst.
Genau, so sieht's aus. Das sind quasi sowas wie große, also Roller mit großen fetten Reifen.
Also keine Fahrräder in dem Sinne, sondern mehr so...
Die haben keine Sitze, wo man sich drauf... Also wie heißt das? Sattel, wo man sich draufsetzen kann.
Die haben nur eine Stange.
Die haben auch nicht mal eine Stange. Das würde ja zumindest 50% der Bevölkerung viel Vergnügen begleiten, aber...
60.
Aber es ist quasi so ein Brett mit zwei dicken Reifen und einer Stange zum Festhalten.
Mhm.
Und du kannst vom Gipfel hinunterrollern.
Aber das hast du nicht gemacht.
Ich hätte echt Bock drauf gehabt, aber ich wollte auch die Frauen nicht warten lassen eine Stunde lang. Aber meine Frau sagte auch so, naja, da hätte sie auch Bock drauf gehabt, aber dann hätten wir die Kinder unten warten lassen müssen. Das wäre auch nicht so. Und wir haben eine sehr dicke Frau mit diesem Fettbike runterfahren sehen und wir mussten sehr lachen.
Und du dachtest, es wäre ein, wie hießen diese Roller früher mit den kleinen Rädern? Na egal. Genau, das haben wir gemacht und dann waren wir noch im Wildtiergehege und haben uns Hirsche, Ziegen und keine Mufflons angeguckt. Weil die Mufflons, die waren gerade hinterm Baum oder so.
Stimmt, die waren nicht da. Die Mufflons waren weg.
Die waren gerade hinterm Busch mal kurz.
Wir haben so bewundert bei dem Hirschen. War das ein Hirsch?
Da waren Hirsche.
Ja, die mit dem großen Geweih, das waren richtige Hirsche.
Da waren auch noch welche mit so Löffel, die sahen eher aus wie Elche.
Ja, das waren die Dammwildböcke. Die haben Schaufeln.
Dama Dama L-Punkt auf Französisch.
Dama Dama L-Punkt mit einer richtig geilen vergilbten Schautafel und da stand vor allen Dingen, das werde ich in die Shownotes auch mit reinpacken, dass in Mitteleuropa die vor allen Dingen in der DDR vorkommen.
Okay.
Da weiß man, von wann die Tafel war.
Richtig. Aber vergilbte Schilder haben wir ja einige gesehen.
Das stimmt schon. Aber wir haben uns gefragt, aber um auf die Hirsche zurückzukommen, wir haben uns gefragt, waren die Hirsche, also die Geweihe, ich habe ja gedacht, also da stand bei dem Dammwild, die werfen im April ihre Hörner ab. Und dann wachsen die bis jetzt, bis August wieder nach.
Mhm.
Was mir auch, ich dachte eigentlich bis August, Anfang September, aber dafür schienen die mir schon sehr löffelig zu sein. Also die schienen schon sehr gut nachgewachsen zu sein. Und bei den Hirschen haben wir ja mal, durften ja die Geweihe, die waren total zutraulich, die Viecher, ne? Also ja, man konnte die Geweihe anfassen. Und ich habe bisher immer gedacht, man kennt das ja so, wenn man lecker essen geht, ne?
Ja.
Dann hat man ja so ein Schädel an der Wand, ach so, mit einem Geweih dran. Und das sieht ja meistens sehr knochig aus.
Richtig.
Aber wenn man so einen Hirsch mal vor sich hat, hoffentlich in einem Zaun getrennt, und selbigen mal ans, also nicht im Zaun, sondern dem Hirschen ans Geweih geht, dann wird man feststellen, es ist total flauschig und warm. Und wir haben uns gefragt, sind da kleine Äderchen mit zur Durchblutung und reguliert er vielleicht seine Körpertemperatur über das Geweih?
Das kann gut sein, aber wir werden es nie erfahren.
Außer wir haben schlaue Hörende, die uns dann mal was zu sagen.
Ich glaube, dass die Geweihtemperatur von Hirschen ist komplett unerforscht bisher.
Das glaube ich noch nicht mal, dass es komplett unerforscht ist. Von uns vielleicht. Aber ich weiß zumindest, dass Elefanten ihre Temperatur über die Ohren regeln. Also könnt ihr Hirsche genauso machen.
Ja, ich meine, unsere Zähne sind ja auch durchblutet, also innen drin irgendwie. Also.
Ja, aber ich meine, andererseits, aber bei dem Dammwild war das ja auch leicht mit einem leichten Pflaum überzogen. Das passt aber irgendwie mit diesem Geweihabwerfen in meinem Kopf nicht zusammen.
Ja, das kann schon sein, dass dann die Blutzufuhr da einfach gestoppt wird und das abstirbt.
So ähnlich wie das bei Zähnen ist, wenn die ausfallen.
Ja, genau.
Ja, wunderbar, worüber man nachdenkt, wenn man mal in den Harz fährt, ne?
Also es gibt hier jede Menge Denkanstöße, würde ich sagen. Also
vor allen Dingen die Aussicht, du hast es verwünscht. Der Weg zum Brocken oder die nächstgrößte Stadt.
Wo auch immer, also ist egal eigentlich, wo man geht.
Man fährt dann durch den Nationalpark Harz und man kommt an eine große Kreuzung und man guckt, wohin man guckt, in welche Richtung auch, auf tote Bäume.
Baumgerippe.
Das ist unglaublich. Wir haben hoffentlich davon Fotos gemacht, die wir hier verlinken können.
Ich meine, also was macht das eigentlich mit unseren Kindern, ja? Alle laufen mit Atemmaske durch die Gegend, die Bäume sind alle tot, die Geschäfte sind alle zu, ja? Was ist denn das hier für eine...
Es ist krass, also der Borkenkäfer ist hier drin ohne Ende, wobei man vielleicht auch, ich kenn's ja vom Nationalpark Eifel, vielleicht auch davon ausgehen kann, dass die Nationalparkverwaltung da ein bisschen nachgeholfen hat am Anfang und gesagt hat, die wollen von den Fichten weg.
Ja, 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 ja.
Und lassen die jetzt, ich kann es mir nicht anders erklären, mit Absicht sterben, um halt dann irgendwie einen Mischwald da entstehen zu lassen.
Ja, ich denke, das ist der Plan, oder zumindest halt irgendeine andere Sorte halt anzubauen, die es halt mit den veränderten Bedingungen besser zurechtkommt.
Ja, wobei das der Begriff Totholz ja ohnehin ein falscher ist, weil das ist ja ein Lebensraum für zahlreiche Insekten.
Ein Insektenhotel quasi. Ja, ja, also ja. Ein so ein Baum, da könnt ihr euch irgendwie...
Für Bockenkäfer.
sind auch Insekten. da könnt ihr euch so viele Insektenhotels in eure Wohnungen hängen, wie ihr wollt. Also so ein toter Baum macht er schon, das ist quasi...
Ja, ja.
Das,
mit dem Harz könnt ihr nicht mithalten.
Ein Baum ist ja quasi der Ballermann für Insekten schon, ne?
Ja, ja, der Harzer Ballermann. Und wir haben auch gelernt, dass hier ein Epizentrum der Fledermaus-Party-Gängigkeit ist.
Fledermaus-Party-Gängigkeit?
Ja, ich kam jetzt aus diesem Wort nicht wieder raus.
Ach so, verstehe. Es gibt die Wasserfledermaus vor allen Dingen,
ja, ja.
Haben wir heute gelernt. Und es gibt auch sehr viele nette Menschen, die sich um deren Wohlergehen kümmern und die regelmäßig durchzählen und so und darauf achten, dass das alles schön irgendwie in Ordnung bleibt. Und
die von hier aus wohl durch halb Europa fliegen. Wahrscheinlich sind die auch froh, wenn sie hier weg sind. Sascha. Nein, wir sind also in das Nationalparkzentrum hier im Ort gegangen. Das sieht von außen aus ein bisschen abgefragt sieht es schon aus. Ne? Also man erwartet jetzt nichts Großartiges, wenn man da reingeht. Aber das ist halt richtig schön. Auch so Mitmachparcours für Kinder und man kann so ein bisschen...
Ja, also die Ausstattung war top. Also alles so ein bisschen zum Anfassen halt. Ne? Mit so Hebel.
Holz und Hebel. Und
drück hier drauf und verbinde die Dinger und dann piepst es irgendwie und so Spielereien halt.
Wir haben auf jeden Fall wirklich viel gelernt jetzt. Also auch mit dieser Grube, wo man jetzt nicht unbedingt tief einfahren konnte. Ich glaube, das Tiefste war was? 20 Meter unter Null?
Ja.
Unter Tage sind wir eingefahren.
Unter dem Gipfel der Abraumhalde.
Ja, und haben dann dieses große, große Rad dort gesehen und dann, als diese Grube aufgegeben wurde, 1910, hat wohl der örtliche Elektrizitätsversorger gesagt, da bauen wir da unten ein Wasserkraftwerk rein, genau. Weil das Wasser fließt da ohnehin lang.
Also umgeleiteterweise, ne? Also
ja.
Hat er auch erklärt, also da, wo die Grube ist, gab es quasi kein Wasser, da haben sie dann irgendwie kilometerweit noch das Wasser hergeholt. Aber dieses Aquädukt war ja schon da. Und den Höhenunterschied hat man ja auch. Und dann haben sie da halt, und wie gesagt, 80% der örtlichen Stromversorgung kommen jetzt aus den Gruben, den diversen, die hier sind. Oder gibt es ja nicht wenige.
Ja, ja, das ist krass. Also der Harz muss ja komplett unterkellert
sein. Ein Schweizer Käse.
Wie ein Schweizer, ich wollte gerade sagen, ja, wie ein Schweizer Käse. Und wir haben auch festgestellt, dass der Harzer Roller tatsächlich hier aus diesem Ort kommt.
Wie auch das Drahtseil.
Das Drahtseil kommt aus Goslar.
Ach so, aus Goslar.
Das hat mich auch schon gewundert. Nee, der Harzer Roller, also nicht der Käse, sondern der Kanarienvogel, der nicht Roller heißt, weil er tot von der Stange rollt, wenn er zu viel CO2 oder CO geatmet hat,
ja,
sondern durch seinen rollenden Singsang auffällt, ist hier gezüchtet worden.
Krass.
Ja, ne? Total irre.
Wahnsinn, das ist mir glatt entgangen. Aber wo du gerade Goslar sagst, da waren wir ja auch schon gewesen.
Ja, und dann waren wir in Goslar und, mein Gott, was habe ich mit Goslar verbunden? Ein Kommilitonen, der aus Goslar kam und immer von Goslar erzählt, ganz selten von Goslar erzählt hat.
Also das habe ich mir trauriger vorgestellt, aber das ist eine wunderschöne Stadt. Das ist so
pittoresk
und genau, die sind irgendwie nicht zerbombt worden im Krieg und so, ne? Und im Stadtkern selber sind halt noch Fachwerkhäuser, die nicht allzu hoch sind und so, ne? Und es gibt aber Shoppingmöglichkeiten ohne Ende.
Und das ist total interessant, weil du sagst, nicht zu hoch. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Die scheinen eine Höhenbegrenzung zu haben, weil selbst der Karstadt, das C und A und bis auf die Kirchen natürlich, die waren alle noch ein bisschen höher, sind maximal 3 Stockwerke hoch gewesen oder vielleicht das ist 4 gewesen sein. Also die haben offensichtlich eine Höhenbeschränkung gehabt und es ist nicht so ein Standard C&A oder Horten oder Hertie gewesen, wie man es aus anderen Städten kennt, sondern die haben sich irgendwie in die örtlichen Begebenheiten eingepasst.
Ja, und überhaupt die ganzen Fachwerkhäuser alle toll, top zurecht gemacht und so weiter, ne? Nochmal neu angestrichen und so weiter.
Fast kein Leerstand.
Nee, aber da war, das hat ja auch gebrummt da. Also das war voll die Innenstadt, ne?
Dänen
und Holländer.
Dänen und Holländer. Wir waren eben an diesem Restaurant, wo wir eben gucken waren, die Karte abfotografiert haben. Die haben tatsächlich ihr herzlich willkommen, logischerweise, und dann steht es schon auf Niederländisch und auf Dänisch drunter. Also die scheinen hier sehr von Dänen zu leben.
Vielleicht haben die speziell in den Ländern irgendwie Werbung gemacht oder so.
Ja, das kann
sein. Dass die Holländer hierher wollen, kann ich verstehen. Die wollen mal höher als, wie hieß das nochmal, Haaren. Trilanden-Pünd sein. Und das hasse ich ja. Das soll ja angeblich im Winter sogar schneien, habe ich gehört.
Ja, also der Ort, wo wir sind, soll einer der schneesicheren sein.
Auf 800 Meter Höhe.
Und die haben in Braunlage ja, deswegen haben sie diesen See oben auf dem Hügel des Wurmberges, der ist eigentlich dafür angelegt, die Schneekanonen im Winter zu betreiben. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das ist wieder so typisch mit dem Wasser, ne? Mensch, wenn wir das Wasser einmal hier haben, dann lass uns doch gleich mal irgendwie so einen Wasserspielplatz bauen.
Ja.
Und so ein Streichelzoo daneben setzen und ein Erlebnispark für Kinder. Das ist doch geil.
Genau, auf dem Brocken ist kein Platz mehr für sowas. Also wirklich nicht auf dem Gipfel. Der ist wirklich, also diese riesigen Antennen, diese 3 Gebäude, die da stehen und so weiter. Und dann ist auch gut so, ist auch als Naturschutzgebiet, ja, ist Hochmoor. Ich kam einmal etwas vom Wege ab und hatte sofort nasse Füße auch. Und unten war ja wie im Hohen Fenn auch so ein Bohlenweg, ne, durch so ein Torfgebiet durch. Toll. Und Pflanzen habe ich gesehen und Schmetterlinge.
Ganz viele Insekten hier.
Ganz viele Insekten und so.
Und Panoramen. Oh, toll.
Ja, und ich weiß nicht, also weil du sagst, das Wendeverlierer, keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus, ja. Es waren ein paar Geschäfte zu, aber ansonsten Touristen sind da. Die waren jetzt halt bloß bei der Mountainbike-Abfahrt. Man kann hier wunderbar mit den Sesselliften, die im Winter halt für den Skibetrieb da sind, kann man hochfahren. Und dann Downhill im Dings runter, mit dem Mountainbike.
Die haben schon, das habe ich auch bei Wikipedia nachgelesen, einen ordentlichen Einbruch des Tourismus gehabt mit der Wende.
Mit der Wende, ne?
Weil die Zonenrandgebiet halt waren, haben auch Zonenrandgebietförderungen gehabt und waren halt ein total beliebtes Ausflugsgebiet. Und jetzt ist halt irgendwie...
Ach du, wir tragen auch dazu bei, jetzt mit Corona spricht sich das rum.
Ja.
Und die ganzen Leute, die den Ballermann satt haben, die kommen jetzt in Zukunft nach hier.
Vor allen Dingen, du hast es ja auch schon angesprochen, die haben halt den Krieg ja nicht erlebt. Das ist halt gleichzeitig Fluch und Segen sozusagen. Ne?
Also, warum Fluch?
Weil du natürlich auch nicht gezwungen warst, bestehende Strukturen aufzubrechen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber guck mal so eine Stadt wie Düren an, ja? Da ja, haben sie bestehende Strukturen aufgebrochen, was ist dabei rausgekommen?
Oder hier Alsdorf wollte ich schon sagen. Nee, was ist da hinter Stolberg?
Eschweiler.
Ja, das ist halt
so. Nichts gegen Stolberg und Eschweiler sind auch wunderbar. Also gerade die Stolberger Altstadt sehr zu empfehlen, ja. Und in Eschweiler gibt's ja auch sicherlich schöne Ecken.
Ja, aber es ist halt die 60er Jahre Westarchitektur, die ist halt.
Genau, und das findest du hier sehr selten.
Das stimmt, das ist alles noch sehr, sehr, sehr erhalten.
Und auch hier. Die Wohngebiete hier fand ich sehr hübsch. Also die sind wirklich toll, also schöne Häuser und so. Und halt dadurch, also nur allein, dass du halt Berge hast, ne? Das wirkte alles gleich viel schöner und du hast halt auch dann diese Gassen halt, wo du hoch und runter laufen kannst und so weiter. Das ist toll. Also mir gefällt das hier schon sehr gut.
Ja, die Minigolfbahn, wo man bald aufspielen muss.
Es ist ein bisschen alles so angestaubter Charme, ja.
Das passt, glaube ich. Das trifft es angestaubt.
Ja, es ist echt so Westen. Also Ich wette, hier bei diesem einen Geschäft, da Klamottengeschäft, da haben die seit den 80ern das Schaufenster nicht mehr umdekoriert.
Ja. Mit den vermoosten und vermoderten
Ich meine, sogar hier im Skiladen ist irgendwie sind die Surfbretter, die Snowboards sind vergilbt.
Der Henne war lange nicht mehr hier.
Nee, aber davon abgesehen, es kann man hier gut leben, kann man gut einkaufen. Gibt es sogar hier im Ort einen kleinen Supermarkt und dann gibt es aber noch mehrere Supermärkte im nächsten Ort und so weiter. Da geht es alles super, Straßen sind toll, in Ordnung. Und ja, wie gesagt, wandermöglich.
Das ist mir auch aufgefallen, die Bundesstraßen da irgendwo, wenn du Richtung Goslar fährst, die haben hier Bundesstraßen, Wahnsinn.
Da schlackerst du mit den Ohren.
Vierspurig ausgebaut und keine Ahnung was.
Also ist echt toll hier.
Krass.
Unser Haus ist auch sehr schön.
Du kommst schnell weg, wenn du möchtest. wenn du die Fledermaus bist, kannst du fliegen.
Oder ja, flattern. Aber und du hast halt, ich meine, wenn du kulturell interessiert bist, also schon allein diese Bergwerksgeschichte halt, ja, ne,
total.
Ist natürlich ziemlich elend. Also was er so erzählt.
Es gibt einen Ort namens Elend, der ist gar nicht mehr weit von hier weg.
Ja, richtig. Also wenn die Orte hier schon Elend heißen, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Also wie das hier um 1500 ausgesehen hat, das mag ich nicht vorstellen und das war ja wohl noch einer von den besseren Orten hier. Aber na klar.
Ja, dann waren wir in Goslar und sind da, einige sind auf dem Turm. Bist du mit auf dem Turm?
Nee, ich war nicht mit auf dem Turm.
Okay. Ich habe dann vom Horten, wollte ich schon sagen, Karstadt-Kaufparkplatz oben aus, vom Parkdeck aus, eine Panoramaaufnahme von Goslar gemacht. Das ist irgendwie ganz schön geworden. Und dann hatten wir Hunger, wir haben uns ein bisschen getrennt, die große Gruppe, und wir sind dann in einen Laden gefallen, ein Italiener, der von außen einen recht guten Eindruck machte, bis wir dann die Toiletten, als wir dann saßen, der erste aufs Klo ging und sagte so, eieieiei.
Ach, wenn diese Fixierung auf das Negative, ja, das ist so, wie gerade die Touristen da auf diesem Schiff eigentlich so ein bisschen. Unser Panoramafenster zeigt die ganze Zeit nur eine Industrielandschaft.
Naja, das Klo war, ich wäre am liebsten gleich wieder rückwärts rausgegangen aus dem Laden, als ich vom Klo gekommen bin.
Ich als Wahlberliner bin Schlimmeres gewöhnt.
Der Service war abartig, wir haben ewig aufs Essen
gewartet. Hallo, die war auch super nett. Ja, wir haben lange gewartet, aber wir waren noch zur Stoßzeit da, mit 6 Leuten da eingefallen.
Wir waren aber,
die war doch alle besetzt.
Danach war alles wieder da. Auf jeden Fall habe ich bei TripAdvisor anschließend geguckt und habe sehr viele sehr negative Wertungen
gesehen. Aber auch gesehen. Sehr viele sehr positive.
Ja, es war entweder man hasst es oder man liebt es.
Es polarisiert.
Es polarisiert und ich bin eher auf der man hasst es Seite. Also ich werde da nicht wieder hingehen.
Picard magst du nicht, Avenue 5 magst du nicht, nix magst du.
Und damit sind wir schon fast im Thema der heutigen Sendung nach 22 Minuten. Wir haben eigentlich kein richtiges Thema. Wir wollen ein bisschen Sommerserien-Catch-up machen sozusagen. Ja,
genau. Und da ich nicht viele gesehen habe, überlasse ich das Wort jetzt Sascha.
Nee, ich habe Sebastian, ich habe Sebastian extra überredet, noch 2 Folgen Avenue 5 zu gucken. Eine der Serien, die ich angefangen habe zu gucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die 9 Folgen tatsächlich durchhalten werde.
Ja, lass uns mal anfangen damit, weil die Erinnerungen sind noch frisch. Ich habe es wie das meiste auch nur einmal gesehen, deswegen sind mir auch die lustigsten Gags nicht mehr in Erinnerung geblieben, wo ich auch gedacht habe, die merkst du jetzt mal gerade für den Podcast, aber ist schon wieder alles weg. Ich muss das doch dann mit Notizen und so.
Also Avenue 5 ist eine Science-Fiction Comedy-Satire im Stile von The Office, Traumschiff meets
Dilbert. Meets Planetische Galaxis, würde ich sagen. Oder es ist im Weltraum. Also, aber halt sehr office-mäßiger Humor, weil es geht ja so ein bisschen um die Führungsriege des Konzerns, die das beurteilt. So den Unterschied zwischen den öffentlichen repräsentativen Position, wie der in Anführungszeichen Captain, der eigentlich kein Captain ist, der Chef von dem Konzern, diese Reisegesellschaft, die dieses Schiff betreibt, ist aus irgendwelchen Gründen an Bord, ist mir noch nicht klar, warum.
Also es ist, um das klar zu machen, das ist ein Schiff, das titelgebende Avenue 5.
Ja.
Es gab wohl auch mal Avenue 1 bis 4, was mit denen passiert ist, das ist wie bei Babylon 5, man weiß es nicht.
Doch, Avenue 3 ist abgebrannt.
Weil du geguckt hast. Der Captain von Avenue 5 ist der Held von Avenue 3, der das Schiff wohl angeblich gerettet hat, das wird immer wieder gesagt im Pilotfilm.
Ja, und er sagt aber immer wieder, ich war das nicht, das war die Sprinkleranlage und die Rettungskräfte.
Und er wird gespielt von Hugh Laurie, den wir alle noch als Dr. House kennen, oder als freundlichen Lieutenant aus Blackadder. Und es spielt logischerweise im Weltall. Also das ist ein Kreuzfahrtschiff, was eine kleine Reise durchs Sonnensystem machen soll. Und aus noch, vielleicht noch unerfindlichen Gründen kommt es zu einem Gravitationsausfall oder einem Gravitationsumkehr an Bord.
Genau, wo erstmal drei Passagiere und ein wichtiges Crewmitglied, nämlich der eigentliche Captain, getötet werden.
Genau, und alle anderen werden gegen die Außenwand gepresst, was dann darin resultiert, dass das Schiff vom Kurs abkommt.
Richtig, also die Physik ist nicht exakt, das ist mir an mehreren Stellen aufgefallen dahinter, aber es ist halt der Handlung dienlich, was da passiert. So. Also es ist kein Hardcore-Science-Fiction, es ist Satire. Es ist eine absolute Satire. Wie du schon gesagt hast, die Leute reden nicht wie normale Menschen, die reden halt wie so Comedy-Charaktere. Es ist so dieses Screwball-mäßige, also das geht immer sehr schnell hin und her zwischen den einzelnen Charakteren und es sind halt so spezielle oder typische Charaktere da dargestellt in überspitzter Form. Also es wird auch vor allen Dingen auf menschliche, negative Eigenschaften werden da persifliert und ausgearbeitet. Vielleicht ist das, was dir nicht gefallen hat.
Ich finde, es wirkt nicht organisch. Ja, also die reden so würden keine normalen Menschen reden.
Wir haben es wohl auch auf Deutsch geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass es auf Englisch ein bisschen dynamischer wirkt. Also siehe The Wire zum Beispiel. Das war ja auch immer so, dass die unheimlich schnell hin und her gegangen sind, aber Wire war halt viel intelligenter geschrieben. Das kann man nicht vergleichen. Ja,
das habe ich auch auf Deutsch gesehen. Das fand ich trotzdem gut.
Okay. Ja, das waren auch, in The Wire, das waren auch liebe Menschen alles. Die wurden auch immer, das waren positive Charaktere zum waren es eigentlich alle.
Naja, The Wire, also die hatten ja alle irgendwie Dreck am Stecken.
Ja, aber die wurden doch letzten Endes immer nur als Dreck am Stecken?
Weil ist das mit den Polizisten.
Entschuldigung, ich habe schon wieder Fehler gemacht. Ich meinte natürlich so Newsroom, nicht so Wire. Nee, Wire war ganz falsch. Oh je. Letzte Folge habe ich so viel Mist geredet. Das war so furchtbar. Liebe Hörer, nochmal Entschuldigung für letzte Folge. Ich war nicht ganz auf dem Dampfer.
Wir waren alle so betrunken.
Es war Corona. Nee, es war der Lagerkoller, glaube ich. Also ich meinte nicht so Wire, sondern so Newsroom.
Ja, aber ich finde da einfach keinen einzigen Charakter, bis auf Hugh Laurie mit dem Captain, da kann ich noch so einigermaßen andocken. Aber ansonsten gehen die mir alle auf den Keks, die Kameraführung geht mir auf den Keks, massiv. Und ich bin ich finde es einfach extrem anstrengend.
Aus irgendeinem Grund haben die sich, es ist glaube ich nur bei den Szenen, die auf der Erde spielen, so extrem mit dieser Schüttelkamera. Ja. Es ist so ein angedeuteter Pseudodokumentarstil,
ja.
Aber nicht durchgezogen.
Ja.
Nur die Kamera wird gewackelt irgendwie. Und so ein bisschen, weil du gerade sagst, die Leute reden nicht so, wie sie normalerweise tun. Also bei den Konferenzen schon so ein bisschen. Weil auf Konferenzen reden Leute gekünstelt.
Ja.
Also gerade wenn das irgendwie so verschiedene Konzerne sind, die halt in einer Geschäftsbeziehung zueinander stehen.
Und ja, Leute, aber guck mal, wo die NASA-Tante im Büro sitzt und dann so, sie können mir ihr Passwort ruhig sagen und dann wollen alle ihr Passwort gucken und dann so, ist das die Nummer oder ist das die Summe oder ist das die Telefonnummer, unter der wir die Summe erfahren? So redet doch kein Mensch, Sebastian, das ist doch alles.
Auch den Witz mit der Summe oder der Telefonnummer, ich glaube, den habe ich so ähnlich schon mal gehört in Wirklichkeit.
Nee, also es geht mir echt auf die Serie geht mir offen momentan, also vielleicht gucke ich es weiter, ich weiß es nicht, aber sie geht mir tierisch auf den Sack und das ist echt anstrengend.
Ich weiß, ich möchte ganz gerne wissen, was passiert. Der Kundenbetreuer.
Also ich habe auch nicht, den finde ich ätzend und nicht witzig. Ja, ich finde es einfach nicht witzig.
Ja, das ist aber. Ich habe nicht einmal gelacht.
Ich habe einmal kurz geschmunzelt während drei Folgen bisher.
Ich glaube, du bist nicht so Neurotiker vielleicht wie ich. Also ich konnte mich da teilweise wiederfinden. Auch dieser Hacker-Typ, der sich so total von sich überzeugt ist, so hey, ich laufe hier mit Lederjacke und mit kurzen Hosen rum, für mich gibt es keinen Dresscode, weil ich bin genial. Ich denke in Kurven, nicht in Geraden. So, ja, also das sind halt so auf die Spitze getriebene Typen, die man schon ab und zu mal treffen kann im Berufsleben.
Ich saß ja neben dir, als du es geguckt hast. Ich habe dich ja quasi verführt.
Ja, du hast mich verführt.
Und war etwas irritiert, dass du mehrfach gelacht hast.
Ich habe auch schon während der Serie gesagt, wenn ich nicht irgendwie gefühlt 10, 30, 40 Jahre Dilbert gelesen hätte, hätte ich wesentlich mehr gelacht. Die Witze wären dadurch nicht unbedingt schlechter, wenn man sie nicht kennt, wenn man sie kennt. Eigentlich schon, weil man kennt sie ja und ein Witz ist immer nicht so lustig, wenn man ihn schon kennt. Aber ich habe gesagt, Sascha, wenn du Dilbert nicht gelesen hättest und du Anhalter nicht geguckt hättest und The Office nicht geguckt hättest, hättest du mehr gelacht.
Ich habe ja The Office kaum geguckt.
Ich auch nicht. Ich habe es nur geguckt, um mitreden zu können.
Vielleicht liegt es auch daran. Das ist eine Art.
Die Sache ist vielleicht die, aber im Englischen The Office, davon habe ich das meiste gesehen.
Ist das das Englische oder das Amerikanische The Office gewesen?
Was ich gesehen habe?
Ja.
Das war das
Englische. Es gibt das amerikanische Remake.
Ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr davon. Steve Carell. Ich glaube, jede größere Industrienation hat ihr eigenes Office gedreht. Ja, im Deutschen hieß
das Stromberg. Ja, aber ja, es war, da gab es glaube ich einen Rechtsstreit zwischen The Office und Stromberg. Und es die Macher von Avenue 5, die hatten auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob es The Office war oder eine Serie, die wie The Office war, da hängen sie mit drin. Und Will Smith ist irgendwie auch einer der ausführenden Produzenten. Es gibt irgendwie 5 ausführende Produzenten bei dieser Serie.
Was immer ein gutes Zeichen ist.
Ja, nicht unbedingt.
Das war auch ironisch gemeint, sarkastisch gemeint und ironisch. The Office in Englisch konnte ich mir schlecht angucken, weil ich eigentlich zu viel Sympathie mit den Charakteren hatte und die tat mir zu leid in dieser Hölle, in die sie da gefangen waren.
Ich glaube, der Kundenbetreuer hat auch in einer Office-ähnlichen, wenn nicht gar in The Office, irgendwie mitgespielt. Und Neelix spielt mit. Ethan Phillips.
Der spielt einen Weltraumveteran,
ja,
der irgendwie zuerst so aussieht, als wenn er der coole, alte, erfahrene Typ Weltraumhase ist, der ein bisschen Ahnung hat von Weltraum, weil 99% aller Leute, die auf dem Schiff sind, haben keine Ahnung von Raumfahrt.
Das können wir so vorstellen in der Realität, ja.
Und wenn man die Passagiere dazu nimmt, natürlich sind es 99,99999%. Und er, Neelix, macht halt diesen Typen, aber der ist halt dann auch nicht der coole Typ, der irgendwie alles rettet, sondern ist so ein bisschen der alternde Typ, der irgendwie angeben will von den Frauen mit seiner Weltraumerfahrung, aber keiner nimmt ihn ernst, so. Alle finden sich von dem so ein bisschen abgestoßen.
Ja, und auch der geht mir auf den Keks.
Ja, das, ich hab da...
Vielleicht soll's so sein, ich weiß es
also,
nicht.
Also, für mich waren die Sympathieträger auf alle Fälle die nächste nach dem Captain, die Schwarze, die jetzt die Verantwortung trägt. Die Chefingenieurin ist das, ja, ne? Die so ein bisschen. Und natürlich dann auch ihr Äquivalent in der Bodenstation.
Echt? Naja.
Ja, weil die...
Die haben alle schräge Frisuren auf jeden Fall.
Das ist die Zukunft, sag
ich. Ja, ich weiß.
Ja, dann auch wie so... Dann gibt's halt so 2 Ehepaare, auf die so ein bisschen mehr Fokus gelegt wird von den Passagieren.
Und auch das finde ich so... Oh.
Die einen sind kurz vor der Scheidung oder wollen ihre bevorstehende Scheidung nochmal kitten durch eine 2. Flitterwochenfahrt. Und die anderen beiden... Das ist auch der Typ, wo der immer Jackett trägt und dazu kurze Hosen. Mhm. Ich wette, sowas gibt's auf Kreuzfahrtschiffen auch.
Die haben alle kurze Hosen an, muss man drauf achten.
Oh, das ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja, also viele haben da kurze Hosen
an. Viele haben kurze Hosen an.
Ach Mensch, Sebastian, ja, wenn dir das gefällt, dann muss ich...
Ich habe... Ja...
dich doch mit der anderen Serie konfrontieren, die ich auch gesehen habe bei Netflix.
Okay.
Nämlich Space Force mit okay. Steve Carell. Da sind wir wieder, schlagen wir den Bogen zu The Office, weil der im amerikanischen The Office die Hauptrolle gespielt hat.
Den Chef oder was?
Den Chef.
Aha.
Und er spielt jetzt den Chef der Space Force. Ihr werdet vielleicht über diese Serie schon mal gestoßen sein, im Zusammenhang, dass nämlich Space Force, die Serie, die Namensrechte an Space Force erworben hat. Im Gegensatz zu Space Force, die Space Force der US-Streitkräfte, die keine Namensrechte, die nicht dran gedacht haben, sich die Namensrechte an Space Force zu sichern.
War Space Force jetzt dieses neue Ding, was Trump vor ein paar Monaten gemacht hat?
Und Trump hat Space Force ins Leben gerufen und die Namensrechte für Space Force liegen aber bei Netflix.
Aha!
Ja, und das Ganze soll halt eine Persiflage auf... Ob das nun vorher rausgekommen ist, muss vorher rausgekommen sein oder ist es verdammt schnell reagiert,
okay,
auf Trumps Ankündigungen, die Space Force ins Leben zu rufen. Und genau das passiert quasi in dieser Serie. Steve Carell wird der Chef, also wird zum 4-Sterne-General befördert und dachte, er kriegt jetzt das Kommando über die Air Force, weil der andere General in Rente geht, aber drauf geschissen. Es wird ein neuer Zweig ins Leben gerufen vom ziemlich dummen Präsidenten. Der sagte, er will Boots on the Moon. Bis 2025. Eigentlich hat er geschrieben, getwittert, Boobs on the Moon, aber sie gehen davon aus, dass es Boots on the Moon heißen soll.
Echt jetzt?
Echt jetzt. Das ist der Humor dieser Serie.
Achso, ich dachte, es wäre wirklich der Trump gewesen, der
es gesagt hat. Nein. Das war in dieser Serie. Und,
okay.
Und er muss jetzt diese Space Force aufbauen. Und man denkt so, geil, jetzt sehen wir halt, wie er gegen Widrigkeiten sich zur Wehr setzen muss und seine Familie überzeugen muss, in einen ziemlich uninteressanten Bundesstaat zu ziehen und dort die Space Force aufzubauen.
Okay.
Und während ich das so dachte, kam eine Schwarzblende ein Jahr später. Und es ist schon ein komplett neues Zentrum dort entstanden. Es sind schon mehrere Raketenstarts durchgeführt. Aus mysteriösen Gründen ist seine Ehefrau auf einmal im Gefängnis. Das wird irgendwie in der ersten Staffel auch gar nicht aufgeklärt, warum.
Okay.
Und er hat einen wissenschaftlichen Berater, der gespielt wird von John Malkovich.
Okay.
Der mich total rausbringt, weil er die gleiche Synchronstimme hat wie John Sheridan bei Babylon 5. Auch da habe ich, wenn es hochkommt, zweimal gelacht in den drei Folgen, die ich bisher gesehen habe.
Okay, also es ist eine Satire, indem ich dem?
Es ist auch eine Satire, und wenn dir Avenue 5 gefällt, dann dürfte dir auch Space Force gefallen.
In Avenue 5 wird jetzt sehr stark so Konzern oder Firmen, es ging um die Hierarchien, es ging um, wie die Leute damit umgehen. Muss ich vielleicht nicht dazu sagen, dass der Konzernchef natürlich super dämlich ist, aber ein Riesenego hat.
Und mich total an Jack Black erinnert, obwohl es nicht Jack Black ist.
Mich hat er an Zeppot Bibelbrox erinnert, und zwar aus dem Kinofilm, aus dem letzten. Ja doch, weil der sich
auch... Er hatte zwei Köpfe.
Weil der sich halt auch irgendwie so einen absolut blinden Fleck für seinen eigenen Fehler halt hat. Und sich halt für das... Also er macht keine Fehler, ja? Also auch wenn er gerade den größten Scheiß gelabert hat und er vor seinen Augen quasi gesehen hat, dass es nicht stimmt, er kann darüber hinwegsehen.
Ja, aber es gibt zu viele Leute, die so sind, und ich habe keinen Bock, das in irgendeiner Serie zu sehen. Ich finde es nicht lustig.
Ja, es ist halt schon gut aufgearbeitet, weil es ist schon zugespitzt. Also, ja.
Ja, und bei Space Force hast du das Gleiche auch, nur im militärischen Sektor. Hast du auch inkompetente Chefs, okay. Hast du den inkompetenten Präsidenten, hast du dann den anderen Vier-Sterne-General als Gegenspieler, der eigentlich ganz gerne wollte, dass die Space Force aufgelöst wird, der Air Force angegliedert wird.
Ja, es ist so ein bisschen wie, ich kam irgendwie auf Volker Pispers, weil hat er mir auch vor Augen geführt, was alles schief läuft, und dann lacht man drüber und es schafft dann so eine gewisse Seelenerleichterung. Gerade wenn man selber in einer ähnlichen Situation vielleicht steckt, man kann sich bestimmt irgendwie als normal arbeitender Mensch mit irgendeinem von diesen Positionen irgendwie entweder identifizieren, oder man kennt halt einen Vorgesetzten oder einen Untergebenen, der halt so ist. Und dann lacht man halt drüber, das ist dann so kathartisch irgendwie, oder wie man das nennt, und dann geht's einem besser, das soll das halt sein.
Ja, um den Kabarettistenvergleich ranzuziehen, mich erinnert das dann eher an Hagen Rether, heißt der, glaube ich.
Der mit dem Klavier und der Banane.
Der am Klavier sitzt und einen immer nur runterzieht.
Ja. Ja, du fühlst dich runtergezogen von der Serie, das meinte ich halt mit dem Darstellen von schlimmen Charakterzügen, ne? Also man weiß, dass es so ist, und man weiß, dass es uns die Hölle auf Erden bereitet teilweise. Man fühlt sich schlecht, weil man halt weiß, dass es so ist, dass es zu nah an der Realität dran ist. Ja.
Aber auch da
ist, kann ich verstehen.
Finde ich auch, ist auch wieder kein Charakter, mit dem man irgendwie so ein bisschen andocken kann. Ich finde, man braucht immer irgendwie auch so einen Charakter, mit dem man sich identifizieren kann in so einer Serie.
In Satiren?
Auch in Satire.
Eigentlich eher nicht.
Du willst auch mitleiden mit dem Hauptcharakter. Momentan leide ich natürlich mit Hugh Laurie mit bei Avenue 5, weil alle um ihn rum einfach überspitzte Idioten sind. Persiflagen ihrer selbst.
Ja, sind sie, genau.
Und das sehe ich momentan leider in normalen Serien oft genug, dass du keine vernünftigen Charaktere mehr hast, sondern nur noch Abziehbilder von Charakteren.
Ja, aber ich sag halt, das ist Absicht. Also die wollten ja keine... Das finde ich auch sehr angenehm, dass die halt auf irgendwelche Gefühlsduseleien verzichtet haben. Also wenn mal eine gefühlsduselige Szene kommt, wie die Frau, die von ihrem Opa diese traumatische Erlebnis in ihrer Kindheit erzählt, dann ist es nur, um irgendwie Fallhöhe aufzubauen, um das wieder einzureißen. Ich mag es nicht, das fand ich bei Simpsons sehr schwer, mich da reinzufinden, dass sie halt immer so zwischen so Slapstick-Humor und zum Beispiel wie sowas wie Itchy und Scratchy, dieses übertriebene Gewaltkram, und dann aber dann noch immer, ja, wir sind eine Familie, und dann wird es doch gefühlsduselig und am Ende haben sich doch alle lieb. Ich kann da besser trennen, wenn es eine Satire sein soll, die Missstände aufzeigen soll und alle so überdrehte Sachen sind, dass da halt dann doch keiner drin ist, mit dem ich mich identifizieren kann.
Hast du die eine Best of the Worst Folge gesehen mit Red Letter Media, mit diesem komischen Golddigger, mit diesem Roboter?
Ja, das war dieses total abgedrehte Ding, indisch oder so, ne?
Nee, noch nicht mal indisch, das ist ein amerikanischer Film gewesen. Robert and the Family.
Ja, ja, ja.
Der immer nur geredet hat und immer passierte was. Und ähnlich ist das mit diesen Serien.
Ja, aber
so fühle ich mich.
Okay,
ich fühle mich zugeballert und ich denke so, Leute, aber ich schalte gerade geistig ab.
Aber die Dialoge machen Sinn. Also, und da sind Pointen drin, die ich erkennen kann. Ja. Auch wenn es nicht die neuesten sind, im Gegensatz zu diesem zitierten Roboterfilm, der einfach nur immer nur laut war und lärmig und wo keine Pointen drin waren. Wo die einzige Pointe halt das durchgehende Geräusch, Krach, überdrehte Chaos da war.
Ja, aber wie gesagt, Space Force ist da durchaus ähnlich. Du hast, ach, ich weiß es nicht.
Ach ja, also es ist
genau wie bei Avenue 5, es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus.
Das auch, ja.
Die haben geile Sets, die haben geile Special Effects. Auch bei Space Force, es ist total, es gibt Weltraumszenen, und aber ich finde einfach, boah, es verpufft irgendwie. Also ich sehe da ein gewisses Potenzial, aber es wird halt nicht irgendwie so wirklich genutzt.
Mhm. Ja, da könnte ich mit dir mitgehen.
Und aber bei Space Force gibt es zum Beispiel eine, da gibt es eine junge Gouvernantin, wollte ich schon sagen, eine junge Gouverneurin, die halt an eine reale Gouverneurin offensichtlich angelehnt ist und dann unterhalten sich halt dann der wissenschaftliche Berater und der andere Vier-Sterne-General, ob sie denn unter dieser Hose Unterwäsche trägt oder nicht. Und ich denke so, ach Leute, muss das wirklich sein?
Ja, soll es eine humoristische Anspielung auf Sexismus in Hierarchien sein? Ja,
vermutlich soll es eine humoristische Anspielung, dass der General so sexistisch ist.
Aber wie gesagt, wenn wir nicht alle irgendwie 10 Jahre Dilbert und irgendwie 20.000 andere Comedy-Serien gesehen hätten, muss ja immer daran denken, es gibt auch nachwachsendes Publikum, die das alles noch nicht kennt. Und die darin wirklich vielleicht ein entlarvendes Moment entdecken, halt, weil sie was rausgearbeitet sehen, was sich in der Wirklichkeit halt ärgert, aber es bisher noch nie so richtig in Worte fassen konnte.
Ich weiß nicht, mich ärgert eher, wenn ich dann verschenktes Potenzial sehe.
Verschenktes Potenzial. Das ist auch so ein Vorwurf. Ich meine, die hatten immerhin Ideen, ja. Dass sie die nicht komplett ausgearbeitet haben, ist natürlich eine Verschwendung in gewisser Weise. Wo wir zu den Bogen zu Picard vielleicht mal schlagen können. Aber immerhin, Ideen sind da, wie diese wunderbare Beerdigungsszene, wo sie dann nicht genug Wumms irgendwie auf die Katapult gegeben haben und es umkreist dieser Sarg halt auf immer und ewig das Raumschiff.
Ja, der Sarg war einfach zu schwer.
Und beim zweiten Mal, als die Passagiere irgendwie loswerden wollten, hatte die auch wieder die Schwerkraft versagt und deswegen haben sie sich dann in diese Satellitenbahn eingereiht und werden jetzt von 4 Särgen, einem goldenen und 3 aus Plexiglas, werden sie jetzt umkreist und dann ist noch aufgegangen und ein Arm guckt raus oder sowas in der Richtung. Das finde ich schon, das ist ein schöner, makaberer Humor irgendwie, den ich zu schätzen weiß.
In der kommenden Folge ist dann so ein Stand-Up-Communion auf dem Aussichtsdeck, der macht gerade sein Stand-Up-Ding, alle lachen und dann kommen halt dann irgendwie gerade diese Särge vorbei und dann so, oh ja, das warten wir vielleicht besser mal ab. Und dann ist halt die Stimmung total im Arsch. Das ist irgendwie ganz nett, aber über ganz nett kommt die Serie auf meiner Meinung nach auch nicht. Also sie soll
es ist kein
werden, sie soll, also ich habe gehört, sie soll bitterböse werden und da muss wohl irgendwie noch eine obligatorische Verschwörung im Hintergrund stattfinden.
Okay. Also ich will auch um Himmels Willen nicht sagen, dass die Serie jetzt für mich die Offenbarung ist. Ne? Also versteht mich da nicht falsch. Ich habe bloß die positiven Aspekte aufgezählt, die mir aufgefallen sind.
Okay. Du hast ja schon über verschenktes Potenzial die Brücke zu Picard geschlagen. Ja. Weil du gesagt hast, das ist eigentlich die einzige Serie neben der Serie, die ich dir jetzt aufgedrängt habe, die du gesehen hast in letzter Zeit.
In letzter Zeit, ja. Davor war es, glaube ich, Tschernobyl, letztes Jahr im Frühjahr.
Ja, und ich bin echt noch irritiert, dass du den Mandalorian noch nicht gesehen hast.
Die erste Folge habe ich gesehen.
Wie fandst du die erste Folge?
Sehr gut.
Ja, sehr gut. Warum hast du nicht weitergeguckt?
Weil die nicht für umsonst bei ProSieben lief.
Ach so. Ja, ja, schwierig.
Ja, es gibt's keine vernünftige Lösung für eigentlich.
Stimmt, die gibt's bei Disney Plus gibt es das.
Genau. Das gibt's keine vernünftige Lösung für.
Ja, in der Tat.
Tja, das machen wir. Pieps, Knacks.
Dann Rauschen. Muss ich ja wohl mal mein Disney Plus Abo zukommen. Also musst du dich mal bei mir aufs Sofa setzen.
Ich komme nicht besuchen und dann gucke ich mir, binge-watche ich alle Folgen hintereinander
weg. Dank meines Disney Plus Abos können wir das dann gucken.
Genauso machen wir das.
Großartige Serie. Mandalorian ist super. Und ich bin immer noch erstaunt, wie gut diese Serie funktioniert. Du musst dir vorstellen, du hast diesen Mandalorianer, der die ganze Zeit diesen Helm trägt. Mhm. Und du hast zweiter Charakter, das wirst du ja mitbekommen haben, Baby Yoda, der nicht Yoda ist, logischerweise. Aber
ja, ich habe mich mal zwischendurch ins Internet eingeloggt und deswegen kenne ich Baby Yoda.
Ja, Baby Yoda ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Das war, glaube ich, der größte Marketing-Gag, den den sie sich irgendwie vorstellen konnten oder einbocken konnten. Jo. Das ist ja Wahnsinn. Der ist ja auch total lieb, total süß.
Alles ist vergessen. Die Kinofilme sind vergessen, die Prequels sind vergessen. Wir haben jetzt Baby Yoda.
Ich hab's der Frau die Szenen mit Baby Yoda gezeigt. Die war hin und weg. Ja, also das ist Wahnsinn. Das funktioniert. Baby Yoda ist der Traum. Also das ist der feuchte Traum jedes Marketing-Fuzzis ist Baby Yoda.
Ja.
Und, du hast quasi einen Charakter, der den ganzen Zeit einen Helm auf hat und du hast einen anderen halb CGI, halb Puppen Charakter, der nicht reden kann. Mhm. Und die müssen halt eine komplette Serie tragen. Und es funktioniert. Es ist total geil.
Also
du kaufst diesem Mandalorianer jegliche Emotionen ab, obwohl du kein Minenspiel siehst. Ich könnte dem Mandalorianer auch zugucken, wie er 45 Minuten durch eine Wüste latscht. Ich habe den Mandalorianer Nein, das ist auch rechts und links dieser Wüste, was passiert. Aber es ist so toll. Und das ist, wenn du halt gute Charaktere schreibst,
wenn du eine gute Bildsprache vor allen Dingen hast. Weil es wurde jetzt in der ersten Folge wurde kaum geredet.
Ja.
Es wurde gezeigt, aber es wurde so gezeigt, dass du verstanden hast, was los ist. Mhm. Auch ohne, dass du jetzt groß geistige Verlinkungen gemacht musst. Es war wirklich absolut toll. Wie nennt man das? Geschnitten?
Ja.
So
super gefilmt,
super hat, geschnitten. Es hat mich voll an Western erinnert.
Es ist im Grunde genommen ein Western/Samurai.
So ein guter Western, weißt du? So, wo halt wortkarge Männer machen halt ihr Ding so, ne? Und die Kulissen haben halt auch wieder dieses klassische Star Wars, diesen klassischen Star Wars Look, also angeranzt halt, ne? Und also nicht wie im Prequels. Und das war toll und du hast dann in sehr wenigen Szenen erfahren, wie die Mandalorianer funktionieren, dass es halt so ein Ritterorden mehr oder weniger ist. Ne? Und dass die halt da irgendwie einerseits halt auch Waisen aufnehmen und dass halt die ganzen Kopfgeldjäger auch einen Teil dann immer abdrücken müssen, um halt dieses Waisengeschäft da, und einen Teil davon verwenden sie dann, um sich neue Rüstungsteile zu machen, ne? Und abzugraden, und das wird alles so gezeigt und nicht erzählt, sondern gezeigt und so weiter.
Ja,
und, und dann dieser eine Charakter, dieser wortkarge Typ, der immer gesagt hat, ich habe gesprochen.
Ja.
Das war ja so quasi dieser alte, weise Indianerhäuptling aus dem Western. Ich glaub,
von war das Robert De Niro, der den gesprochen hat?
Noch?
Es war, lag mich nicht drauf fest, das war irgendein berühmter Schauspieler, der das.
Ja, aber der war in ganz Körperlatex,
super.
Dingsbums, der war halt auch super, weil das auch so selbstironisch irgendwie war, also du hast halt gemerkt, die wussten, was für einen Charakter der schreiben, und der Charakter wusste das irgendwie auch so. Es war toll.
Es hat mir gut gefallen. Und vor allen Dingen, es gibt so eine Folge, du sagst, es funktioniert einfach, ne? Also, weil du kapierst es relativ schnell. Es gibt eine Folge, da muss er irgendwie einen Dorf beschützen, das von irgendeinem AT-AT belagert wird und irgendwelchen Rebellentruppen, also nicht Rebellen, sondern irgendwelchen Räubern, die halt irgendwie in den Besitz eines AT-AT gekommen sind und dann irgendwie das Dorf erpressen.
Ja.
Und er baut dann einfach so Fallen und verteidigt dieses Dorf. Und das funktioniert einfach, ne? Das ist super schnell kapiert und erklärt. Und das ist eine Geschichte, also die können nicht halt auch der Frau vorsetzen, die mit Star Wars überhaupt nichts zu tun hat. Sie sieht Baby Yoda, der halt sich mit den Dorfkindern anfreundet, und dann kommt ein AT-AT und die Handlung ist total simpel. Also nicht, ist jetzt nicht despektierlich der Frau gegenüber gemeint, aber weil du brauchst ja normalerweise, wenn du jetzt irgendwie so ein Prequel oder halt irgendwie auch von den neuen Star Wars Filmen, meine Güte, da musst du haufenweise Sachen erklären. Und der Mandalorian ist halt, wie du eben gesagt hast, auch total selbsterklärend. Das sind Stories, die einfach im Star Wars-Universum spielen, aber an sich Stories sind. Das will ich damit sagen. Die man nicht groß erklären muss. Und wenn man Star Wars-Fan ist, ich bin jetzt auch nicht der größte Star Wars-Fan auf der Welt, gewinnt man natürlich noch viel mehr, weil auf der zweiten Ebene man auch unglaublich viele Referenzen ins Star Wars-Universum man vielleicht auch ein bisschen superschwellig ins Auge gedrückt bekommt.
Ja.
Wie diese
wie Baby Yoda zum Beispiel.
Baby Yoda oder diese komischen Ratten da am Spieß, die in Episode 3 irgendwie auf 6 eine Rolle gespielt haben. Aber es entschädigt halt unglaublich für das, was dem unter dem Namen Star Wars irgendwie in die Kinos gekommen ist.
Also, ich kann immer noch sagen, Star Wars Solo und Star Wars Rogue.
Ja.
Die fand ich auch wirklich gut.
Also Rogue One und Mandalorian, Ehrenrettung des Star Wars Franchises. Definitiv.
Ja, also würde ich auch nicht sagen, dass es die überragendsten Kinofilme aller Zeiten waren. Vielleicht ist auch Mandalorian nicht die beste Filmserie aller Zeiten, aber ich kann mir vorstellen, dass ich an der Serie mehr Spaß finde als an den meisten neuen Star Wars Filmen.
Und der Abspann mit diesen gezeichneten Riss, also mit diesen Risszeichnungen, mit diesen kolorierten, das ist total. Das
weiß ich nicht mehr.
Die Musik ist super. Also Mandalorian ist tatsächlich ein Traum, und ich habe die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt, weil das war wie so eine Schachtel hochwertiges Konfekt.
Ich weiß, was du meinst.
Mhm. Ja, was man sich aufspart für einen besonderen Anlass, ja. Und ich habe dann, weil parallel lief ja noch die neue Staffel Doctor Who und Picard, was ich mir so beides gegeben habe und quasi als Entschädigung habe ich dann abends mal so, dieses Silberpapier ausgepackt und habe mich degustiert an einer Folge Mandalorian und mich entschädigt für das, was mir hingerotzt wurde, was Doctor Who und Picard betrifft.
Ja, ich bin von Binge-Watching bin ich eh weg. Das habe ich mal mit so zwei, drei Serien gemacht, aber man, wenn es einem wirklich gut gefällt, dann sollte man es wirklich in kleinen Häppchen genießen. Gutes Material, also gute Medien, ob es jetzt Serien, Spiele oder Bücher sind, ist ja egal, die geben einem auch genug zum Nachdenken. Ja. Also da kann man sich echt mal so einen Teil von angucken und dann kann man echt mal so, denkt man so drüber nach, ja, ja.
Vor allem, weil ich ja weiß, dass es nur 8 Folgen Mandalorian sind.
Ja,
es sind, glaube ich, nicht sehr viele. Ja. Wird um den Dreh rum sein. Und da, du siehst halt, es nähert sich dem Ende und es ist kein Nachschub in Sicht. Dann wirst du doch nochmal so ein, ja, dann schlingst du doch nicht so doll. Ne? Und Picard ist halt, ja, es hatte auch unglaublich viel Potenzial und eigentlich genug Potenzial für 24 Staffeln, aber sie haben halt immer irgendwas angefangen und gemerkt, ja, brauchen wir nicht mehr, weg damit, wir fangen jetzt was anderes
an. Ja, das war sehr auffällig. Das war sehr, sehr auffällig.
Und ich dachte so, Mensch, konzentriert euch doch mal auf ein wesentlich, das ist das, eigentlich, wenn du so ein bisschen Marketing machst, dann sagst du, okay, das ist mein Unique Selling Point, das ist die Kernbotschaft, das ist meine Marke, auf die ich mich konzentriere und ich meandere, bitte, das passiert bei vielen erfolgreichen Firmen auch, die haben halt irgendwie ein sehr erfolgreiches Konzept und stellen halt fest, bei Software vor allen Dingen, das dürfte dir auch bekannt sein, dann kommt irgendwer an und sagt, wäre es nicht toll, wenn man noch das und das in die Software einbauen könnte, können wir nicht das und das noch? Und dann entsteht so eine eierlegende Wollmilchsau und du verlierst halt eigentlich deine Kernbotschaft, deine Kernmarke aus dem Auge. Und meanderst dann so rum und fokussierst dich nicht mehr auf das Wesentliche.
Also die Kernmarke von Picard war Picard.
Ja.
Also das alles war um diesen Charakter, alles drehte sich um Picard.
Und trotzdem hat sich das halt angefühlt wie eine Serie.
Ich finde das einen schwierigen Kritikpunkt, weil du quasi sagst, die waren zu kreativ. Die hatten mehr Ideen, als sie unterbringen konnten in der Laufzeit der Serie. Das ist eine komische Kritik.
Ja, nein, das ist... Du kannst das ja alles umsetzen, aber bitte nicht alles in der ersten Staffel. Dann mach doch mal. Ja,
die wussten halt nicht, wie lange der noch lebt.
Dann konzentrier dich doch bitte mal auf einen Handlungsstrang
die und haben zieh alles ihn gegeben. Durch. Der eine Handlungsstrang war diese komische als Androidenfrau halt.
Was ist mit diesen komischen romulanischen Hauselfen aus den ersten
drei Folgen? Wen interessiert's?
Ja, wen interessiert's? Nach 3 Folgen sind die Geschichte.
Der Romulaner hat seine Schuldigkeit getan, er kann jetzt gehen.
Dieser Narek, oder wie auch immer er hieß, dieser Romulaner, dieser Bösewicht-Romulaner, der Inzest-Romulaner.
Ach so.
Der taucht im Endkampf gegen die, dann versuchen sie mit diesem Fußball da irgendwie...
Der war ja dann geläutert, der ist ja von Saulus zu Paulus,
genau,
die Wandlung, die habe ich auch nicht so ganz... Doch, ja, ich habe es schon verstanden, die war ja lange Hand eingefädelt.
Auf jeden Fall ist er da auf dem Androidenplaneten auch mit beteiligt und der wird einfach mal vergessen.
Ja.
Es wird nicht gesagt, was mit ihm passiert ist, es wird nicht gezeigt, der ist dann nicht mehr da.
Ja, aber da kam ja auch nicht mehr viel. Ich meine, der ist doch dann mit seinem Fußball irgendwie gescheitert. Also dieser Plan war doch dann irgendwie...
Ja, aber was ist mit dem? Der hätte zumindest mal zeigen können, dass er im Gefängnis sitzt oder keine Ahnung was. Riker taucht mit seinen Klonschiffen auf, mit seinen furchtbaren Copy-and-Paste-Schiffen. So, ja, brauchen Sie mich noch, Captain? Nee, wir brauchen dich nicht mehr. Ja, dann tschüss. So. Das Ganze... Nee, es ist eigentlich eine Frechheit, dieses ganze Finale.
Gut. Jetzt müssen wir mal jetzt, ich muss jetzt bringen, so im Gegenteil, was hat mir besonders gut gefallen an Picard? Also, es ist eigentlich schon bezeichnend, dass mir als erstes jetzt einfällt, Production Values, die waren wirklich sehr hoch, also auch wunderschön alles anzusehen, sehr viele schöne optische Ideen, sah teilweise gigantisch aus, auch so viele Sachen im Hintergrund, wie zum Beispiel, dass die Golden Gate Bridge irgendwie jetzt nur von Solarpanelen bedeckt war und kein Verkehr mehr drauf war. Gab es sehr viele Sachen im Hintergrund, also die halt das Universum so ein bisschen ausgebaut haben. Oder diese Transporter, wo man einfach so durchgeht.
Ja, aber wie soll das funktionieren? Ist auch egal.
Passt, also wenn man die Regel einfach aufstellt, solange die rein stationär auf einem Planeten sind, funktioniert das halt. Das funktioniert dann nicht auf zwei sich gegenseitig bewegenden Raumschiffen.
Ja, was passiert denn, wenn einer von der einen Richtung rein und der andere von der anderen Richtung gleichzeitig reingeht?
Dann kommt er gleichzeitig auf der anderen Seite wieder raus, beide.
Findige Augen haben ja festgestellt, weil du auf Details ansprichst, dass ja um das Starfleet-Hauptquartier dann Shuttles aus Discovery rumgeflogen sind.
Das ist mir nicht aufgefallen. Ich bin da nicht so...
Weil die Modelle hatten sie offensichtlich gerade noch im Rechner und waren zu faul.
Zu faul. Die haben sich tausend andere Sachen gerendert für die Serie.
wie schwierig ist es, sich mal kurz hinzusetzen und eine vernünftige Flotte aus dem Rechner zu zaubern.
Also nochmal Sachen, die mir...
Wegen Corona konnten wir das nicht.
Also nochmal Sachen, die mir gut gefallen haben. Das hatte ich auch das Gefühl gerade eben bei Avenue 5. Du hattest einzelne Dialoge, die waren großartig, fand ich. Also zum Beispiel, wie gesagt, mit diesem Kundenbetreuer, der schon relativ früh in der Serie, das hat man vielleicht ein bisschen rauszögern können, den Verstand verliert über... den Kunden und die Situation halt, da muss ich ihnen irgendwie erklären, warum jetzt irgendwie sie 3 Jahre bis nach Hause brauchen und so weiter. Und es zeichnet sich ja schon in der ersten Szene ab, wo er zu sehen ist. Entschuldigung, liebe Hörer, ich schweife jetzt ein bisschen sehr ab. Also Sachen, die mir am PK gefallen haben. Es gibt einzelne großartige Dialoge. Okay, der Kundenbetreuer sagt dann irgendwie an der Stelle, ach, ist mir alles egal, ich bin eh Nihilist. Und dann sagt die Kundin, nein, sind sie nicht. Und dann sagt er, ja, sie haben recht. Das ist ein toller Witz, weil nur Nihilisten haben ja keine Überzeugung, deswegen brauchen sie auch nicht sich zu verteidigen gegenüber Leute, die ihren Nihilismus anzweifeln. Mhm. Fand ich toll. Also es war echt intelligenter Witz. Also
naja.
So. Und bei Picard hat es schöne Szenen, also ich mochte die Szene, wo er, also ein Teil von der Szene, wo er auf Romulus war und halt, da wo dann gezeigt wurde, dass er jetzt doch seine Scheu gegenüber Kindern verloren hat im Alter.
Das war ja nicht Romulus, das war dieser komische
Entschuldigung, das war der Exilplanet, wo die Romulaner nur rumhingen, genau. Wo denn, die brutale Szene nachher fand ich ja nicht mehr so toll, also war zu viel Gewalt in PK. Kann man sich drauf einigen. Ich mochte auch die Wiedersehensszene mit Riker.
Das war die beste Folge.
Kann durchaus sein. Ich mochte, wie die da, was aus denen geworden ist, dass wir mal gesehen haben, dass die jetzt eine Teenager-Tochter hat, die war auch ganz witzig da, so ein hochbegabtes Kind, das sich da als Waldelf irgendwie verkleidet und sich ihre eigene Fantasiesprachen ausdenkt. Der nächste Elon Musk wahrscheinlich.
Ich fand die Idee toll mit dem Captain und seinen ganzen einzelnen Charakterelementen als Hologramme.
Richtig.
Und das meinte ich halt, das wäre halt früher eine Folge gewesen, eine komplette Folge. Und jetzt ist es halt so ein Gag am Rande.
Ja, aber auch über mehrere Folgen hingezogen. Aber es gab nur eine Szene, wo das richtig ausgespielt worden ist.
Wo sie alle immer auf dem Holodeck saßen.
Genau, wo dann halt irgendwie, ich weiß nicht, eine von den anderen Nasen versuchte irgendwas, ein Wissen, ein Stück aus seiner Vergangenheit quasi rauszuholen. Ja. Und hat halt alle zusammen interviewt, alle Hologramme.
Das fand ich super.
Das war eine tolle Szene auch, ne?
Ja.
Das war auch eine tolle Szene.
Sowas hätte ich gerne gesehen.
Aber du, ich hast du ja gesehen.
Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Aber weniger von dem anderen lieber.
Ja.
Du hast halt irgendwie, ich fand es total stimmungsvoll, diesen Borgwürfel. Ja.
Es gibt dieses
Artefakt und da arbeiten verschiedene Völker zusammen, um halt aus Borg-Drohnen wieder vernünftige Menschen oder also andere
was halt vorher waren.
Spezies zu machen. Also die zurück genau. zu gewinnen und aus den Borg-Drohnen halt wieder Lebewesen zu machen. Super stimmungsvoll in Szene gesetzt. Du hast WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Spezies dort zu Gast, die da alle zusammenarbeiten und man hat auch so ein bisschen so, ja, morgens Arbeitsbesprechungen und jetzt gehen sie alle in die Mine und kommen halt irgendwie abends wieder raus. Super schön. Und dann irgendwann wird nach dem Motto so, den Bockwürfel brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Seven kommt jetzt und aktiviert halt das Kollektiv. Da hätte man früher auch eine komplette Folge draus gemacht. Für 6 Sekunden wird dann das Kollektiv aktiviert. Dann werden die Borg rausgeschmissen ins Weltall, dass die Vakuum abkönnen, drauf geschissen. Das interessiert mich nicht. Ja, darauf reiten ja viele rum. Aber ich finde einfach das verschenkte Potenzial, diese moralischen Implikationen.
Ja, das ist überhaupt die große Sache, wo du es sagst. Es geht ja eigentlich um die Problematik auch, wenn man halt Androiden baut. Ja. Also was für moralische Implikationen hat das? Wo es auf diese Folge von TNG wurde ja auch ganz viel Bezug genommen, wo sich Data eine Tochter baut. Und dieses Thema
spielt keine Rolle.
Ja, doch.
Die Tochter von Data spielt keine Rolle in der ganzen Serie übrigens.
Die ist auch auf dem Bild drauf, oder nicht?
Nee, das ist ja die Wasch.
Das ist Wasch auf dem Bild?
Ja, ist nicht Lall.
Das wäre Lall.
Nee.
Okay, egal. Also jedenfalls auf diese Sachen, die wurden nicht diskutiert.
Ja.
Das ging am Ende in so einer Action-Sequenz halt irgendwie aus. Also oder so ein bisschen nur. Also so am Rande halt auch nur. Stimmt, ist auch wieder nicht so ganz. Weil dieses ganze Sache, dass sich der Romulaner in sie verliebt, das ist ja auch ein Konflikt. Der aus so einer Situation erwachsen kann. Dass er sie zuerst nur als Maschine und als Mittel zum Zweck sieht, aber dann quasi auch dann ihren wahren Wert als Charakter so erkennt und so, ne? Das gab's schon. Also deswegen, die Serie war nicht schlecht.
Ich fand sie handwerklich nicht gut.
Sie hatte handwerkliche Fehler, ja?
Vom Schreiben her einfach, ja, natürlich. Du hast diesen komischen super, super duper Geheimdienst, den parallel hast du diesen, der nur aus Frauen besteht, dann hast du diesen komischen Romulaner-Orden, der nur aus Frauen besteht, außer der Space-Elfe, der keine Funktion hat, im Grunde genommen.
Ja.
Außer zu sagen, entscheide dich fürs Leben. Dann hast du, oh Gott, ich hatte gerade das Totschlagargument, das hab ich wieder vergessen. Mir fällt's wieder ein. Mir fällt's dann irgendwann wieder ein, was ich eigentlich sagen wollte.
Dass die ihr super Geheimnis über ein Glas Whisky ausgeplaudert haben?
Und dass du zweimal so einen magischen MacGuffin eingeführt hast, wo du ganz genau gemerkt hast, die haben keine Ahnung.
Dieses Nanoreparaturgerät.
Wie sie da durch intelligentes Schreiben zu dem Punkt kommen, wo sie hinwollen.
Ja.
Dieses komische Device, was der eine Hauselfe von Picard hat, wo sie quasi auf molekularer Ebene im Raum ist gespeichert, was in diesem Raum vor 24 Stunden. Was für ein Scheiß!
Das ist zu mächtig, sowas.
Ne? Das ist zu mächtig.
Genau.
Und dann dieses eine Device. Was alles repariert. Du musst es dir nur vorstellen. Was ist denn das?
Ja, bei Dr. Who stört sich nicht.
Doch, da stört mich dieser Zauberstab von Dr. Who, der stört mich auch.
Ach so? Okay.
Weil der ist einfach, das ist ein...
Du bist eine Zeit lang mit so einem Ding rumgelaufen. Weil du es so cool fandest. Oder weil du das als Symbol für die Serie so
als
cool
Als Symbol fand. Für die Serie, aber es hat... Es gibt zu oft Situationen, wo er sich dann mit diesem... Oder sie sich mit diesem Zauberstab dann irgendwie wieder befreien kann. Und dann gerade sie... wedelt ja nur noch mit diesem Ding rum.
Ja, ja.
Weil, da sind wir wieder bei den Abziehbildern von Charakteren, die mittlerweile ja nur noch aus Abziehbildern ihrer selbst bestehen, weil offensichtlich Chibnall der Meinung ist, der Produzent der Serie, dass der Doktor, beziehungsweise die Doktor, sich nur noch vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie dieses komische Psychic Paper in die Gegend hält und mit ihrem Zauberstab rumfummelt. Und schnell brabbelt. Das ist aber nicht der Kern von Doctor Who, meine Güte.
Mhm. Ja, nee, das kann man nicht vergleichen. Das ist was ganz anderes, natürlich, sicherlich. Aber nochmal, es ist trotzdem keine schlechte Serie. Sie hat ihre Fehler, wie so 90% aller Sachen aus. Was ist denn für dich eine perfekte Serie, außer Mandalorian vielleicht, in den letzten Jahren?
Ja, schwierig.
Chernobyl?
Habe ich nicht gesehen.
Mann, das würde mich echt interessieren, was du davon hältst.
Ja, wie gesagt, ich finde sowohl Discovery als auch Picard handwerklich schlecht gemacht.
Ja, Discovery bin ich bei dir. Da habe ich mich auch nicht wirklich reingefunden. Also
sind wirklich so schreiberisch und inszenatorisch bei Picard auch so, das haben wir uns in eine Sackgasse geschrieben, jetzt ziehen wir uns irgendwas aus dem Arsch.
Das stimmt.
Und meine Güte, wie schwer ist es? Selbst wenn ich weiß, meine Güte, der alte Mann lebt vielleicht nur noch ein Jahr, wir haben vielleicht nur eine Staffel, lass uns doch mal für eine Staffel einen konsistenten Handlungsbogen schreiben.
Ja, okay, vielleicht drehen wir es von einer Seite her auf. Also für das, was es hätte sein können, ja, ist es erstaunlich dann doch nicht so gut geworden.
Und hier, Hugh wird irgendwie groß eingeführt, wieder getötet, weil den brauchen wir nicht mehr, kann weg.
Da habe ich gehört, das wäre gewesen, weil der Schauspieler irgendwie...
Der hat irgendwas Böses getwittert angeblich, ja.
Wieder die Twitter-Krankheit.
Dann hat Bruce Maddox wird ja auch eingeführt oder der wird wieder rausgeholt, ja?
Ja.
Bruce Maddox wird dann halt umgebracht von der Frau von The Newsroom und wird dann nie wieder
aufgegriffen. Und Scott Manley, Scott Pilgrim Against the World, es ist die Drummerin, es ist nicht sein, ich habe es glaube ich auch falsch gesagt, letzte Folge, es ist die Drummerin, seine Ex-Freundin quasi.
Ja, okay. Und anschließend zaubert man aus dem Hut irgendwie einen Nachfahren von Dr. Nguyen Tsung.
Ja. Nee, der Bruder. War das nicht der Nguyen Tsung?
Der Sohn von...
Der Sohn.
Von dem man vorher nie gehört hat, der auch nie erwähnt wurde, der ist auf einmal da.
Ich dachte mal, das wäre der Tsung gewesen.
Weil man ihn gebraucht hat, weil man vielleicht auch für Spiner noch
irgendwie... Ist Tsung war tot, war das so?
Genau. Ah, okay. Weil man für Spiner vielleicht auch nochmal eine Rolle gebraucht hat.
Abseits
von Data. Eine zweite. Aber diese Rolle hätte auch wunderbar Maddox einnehmen können.
Ja.
Du hättest diesen Charakter nicht gebraucht. Und dann wurde halt groß spekuliert, naja, heißt der A.I. Tsung, dass das doch Lore ist tatsächlich, dass sich irgendwie so Menschen... Und es hätte auch wunderbar gepasst und dann wird es wieder nicht gemacht.
Ja, wahrscheinlich waren das wieder so Drehbuchautoren, die halt sehr gut einzelne Szenen für sich schreiben konnten. Vielleicht. Aber halt kein zusammenhängendes Werk, was man ja sehr oft hat. Was man ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das haben wir beide schon mal gesagt, über alle Filme von J.J. Abrams und über Michael Bay-Filme, dass die halt so einzelne Stücke für sich genommen sehr gut sind und dass sie das Handwerk beherrschen. Weil zum Beispiel in der letzten Folge von Picard, wo, ich spoiler jetzt einfach mal, Data stirbt, gehe es nicht näher auf die Umstände ein, obwohl ich da schon eine sehr geistig distanzierte Haltung zu dieser Serie eingenommen habe, hat es bei mir auch die Tränendrüsen gedrückt, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich war eigentlich schon emotional distanziert und trotzdem hat es geschafft, irgendwie auf mich Emotionen zu übertragen. Ich sag nicht, dass das jetzt die Serie unbedingt toll macht. Ich sag nur, dass die Manipulation sehr gut beherrschen, diese Drehbuchautoren. Und wenn man das Gehirn so weit abschaltet, dass man halt nicht den großen Zusammenhang sieht, sondern nur von Szene zu Szene guckt, dann funktioniert das ausgesprochen gut.
Und das hat ja super funktioniert, weil viele Leute gesagt haben, Picard fand ich super.
Ja.
Warum denn?
Ja, ich habe geweint in der letzten Folge.
Die letzte Szene mit Picard und Data, das hat mich so bewegt. Und der ganze Rest davor, naja, aber die Szene mit Picard und Data, so.
Ja.
Und das ist das, was hängen geblieben ist, weil es in der letzten Folge war. Und ich dachte so, naja.
Ja, und auch Treu und Riker und Picard.
Ja, Riker auf der umgebauten Discovery Enterprise Brücke.
Nee, ich meine, die ist auf dem Planeten in der Blockhütte.
Ach ja,
nee. Weil es so schön war.
So viele Sachen, wo man anders elegant hätte den Bogen schlagen können und man hat es nicht gemacht. Man ist den komplizierten Weg gegangen oder den total einfachen Weg.
Gut, ich sag, es ist keine schlechte Serie, es ist keine sehr gute Serie, es ist eine überdurchschnittlich mittelmäßige Serie.
Ja, aber auch da hat es mich einfach geärgert, weil ich halt viel gesehen habe, was man hätte besser machen können.
Ich ärgere mich mittlerweile nicht mehr über Fernsehserien.
Und jetzt möchte ich zu einer Empfehlung kommen, weil du sagtest, sag mir doch mal eine gute Serie aus den letzten Jahren. Wir haben jetzt angefangen, ich habe bei Netflix nach britischen Serien geguckt und auch da gab es eine Folge oder eine Serie über einen Typen, der irrtümlich, also Nick Frost, sagt dir was?
Vom Namen her, ja.
Das ist so ein Typ mit so einem Bart, der spielt hier bei den ganzen, oh Gott, ach, mein Namensgedächtnis.
Nicht Game of Thrones, ne?
Bei der Cornetto-Trilogie spielt er immer mit.
Ah, ja.
Ja, das ist der etwas korpulent, der ist nicht dick, aber hat
etwas korpulent. Der Buddy von dem...
Genau, der spielt meistens den Buddy von ihm.
Richtig, ja klar, den kenne ich aus Space zum Beispiel auch, genau.
Ah ja, genau, und er spielt dann einen etwas trotteligen und halbblinden Arzt.
Und den Captain bei Hyperdrive oder
so. Ja, das kann auch sein, genau. Mhm. Und er diagnostiziert hat bei einem Typen Krebs.
Oh.
Und dann stellt sich raus, er hat irgendwie einen Fehler gemacht und der hat gar keinen Krebs.
Oh.
Aber währenddessen hat er schon, hat der Typ, der totaler Loser-Typ ist, seine Freundin hat Schluss gemacht und er arbeitet in so einem komischen Krankenversicherungsbetrieb und wäre fast gefeuert worden von seinem Chef. Und dann stellt sich aber raus, er hat Krebs und dann so, wir können dich nicht feuern und so, nee, du kannst natürlich hier bleiben. Und die Freundin sagt so, was, du hast Krebs und ich wollte dich verlassen, ich komme wieder zu dir zurück. Und dann stellt sich raus, er hat gar keinen Krebs und wir haben irgendwie, Nadja und ich haben irgendwie, glaube ich, zwei Folgen davon geguckt, haben uns angeguckt und am Ende haben gesagt, so, eigentlich ist das nicht lustig. Es ist irgendwie...
Wie lange trägt so ein Konzept?
Es ist einfach auch da verpuffen, also die Grundprämisse ist irgendwie ganz nett, aber es verpufft halt irgendwie auch unglaublich schnell, obwohl es irgendwie eine britische Serie ist und wir beide sehr, sehr britische Serien mögen, aber irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt.
Sick Note heißt. Aber du wolltest eine Empfehlung geben.
Genau. Und dann haben wir...
Du, spann mich noch ein bisschen auf die Folter.
Du musst aufs Klo? Ich muss auch gleich aufs Klo.
Ich wollte es nicht so laut sagen, aber ja.
Ja, dann gehst du jetzt und dann gehe ich auf. Wir haben ja 8 Toiletten in diesem Haus. Vielleicht finden wir ja 2 parallel. Was aber ein bisschen schwierig ist, weil fußläufig am kürzesten erreichbare Toilette ist quasi direkt nebenan. Und sowohl Sebastian als auch ich sind zu faul, die Treppen hochzulatschen in unserem Ferienhaus. Und vielleicht würde ich auch gleich, während Sebastian auf Toilette ist, den Flüssigkeitspegel in diesem Glas wieder ein bisschen füllen und mir vielleicht noch ein leckeres Einbecker Bier holen. Wir sind in Niedersachsen und ich habe ein niedersächsisches Bier getrunken. Hallo Gregor an dieser Stelle, ein Einbecker Pilsener. Und vielleicht hole ich mir noch ein Bier, vielleicht hole ich mir auch nur ein Wasser mit einem leichten Limettengeschmack, weil hier in diesem Glas vorhin noch ein Cola Rum war. Aber das wurde dann geleert und aufgefüllt mit Wasser. Und ich lege jetzt einfach mal beide Headsets beiseite, in der Hoffnung, dass Sebastian dann irgendwann dieses Headset wieder aufsetzt, wenn er von Toilette wieder ist. Und ich gehe mir jetzt noch was zu trinken holen.
2000 Jahre später.
Fischers Fritze fischt frische Fische.
Wir haben aber anderthalb Stunden durchgehalten, bevor wir aufs Klo mussten.
Früher haben wir nicht so viel getrunken.
Das stimmt. So, genau, Serienempfehlung. Yikes, warte, ich muss jetzt noch dieses Nackenbügelmikrofon einrichten. Also wir haben jetzt Netflix zu Hause, sozusagen. Nicht nur sozusagen, wir haben jetzt Netflix zu Hause. Und haben uns einmal so ein bisschen durchs Programm gestöbert und sind dann hängen geblieben bei einer Serie, die hieß Das Gelbe vom Ei und heißt jetzt Wer kann, der kann, weil es wurde zwischenzeitlich eingedeutscht, also nach Deutschland importiert oder ein deutschsprachiges Pendant ins Leben gerufen und deswegen hat man diese Serie dann umbenannt. Und zwar ist das eine Backshow.
Ach so, ja, ich weiß was.
Erzählt dich schon davon?
Du hast mir eine Folge gezeigt.
Ich habe dir eine Folge
gezeigt. Oder zwei sogar.
Dann weißt du ja, wovon ich rede. Und wir haben Tränen gelacht. Es geht irgendwie um drei Hobbybäcker.
Beim Original, beim Englischen.
Genau. Das Deutsche ist nicht so gut, wie immer. Aber das Original fand ich großartig. Die Moderatorin ist auch irgendwie...
ja, die trägt das Ganze.
Eine andere Hausnummer als die Deutsche. Drei HobbybäckerInnen treten gegeneinander an und müssen halt so ein typisch amerikanisches Gebäck nachbacken. Also so eine Tortenkreation, die zum größten Teil halt irgendwie aus merkwürdigen Inhalten überzogen mit Kuvertüre besteht.
Ich würde es mal anders ausdrücken. Ich würde sagen, die müssen halt Sachen nachbacken, die professionelle Bildhauer, Künstler gebaut haben aus allen möglichen Teig aus essbaren Sachen. Also es sind Skulpturen, die machen müssen. Also da musst du alles können. Da musst du modellieren können, da musst du malen können, da musst du perfekt mit den ganzen Materialien umgehen können, die auf den richtigen Flüssigkeitsgrad, Schmelzpunkt, keine Ahnung, was weiß ich da machen und so ein Kram. Also es sind Kunstwerke, die reproduzieren müssen in absolut null Zeit, irgendwie in einer Stunde 20 oder genau, sowas in der Richtung.
Genau. Und das Schöne daran ist, dass alle wissen, dass das Spaß ist. Also, dass keiner da fertig gemacht wird, sondern alle gehen mit einer gewissen Portion Humor halt auch, Selbstironie halt ran.
Alle wissen, keiner schafft's.
Genau. Und sie sollen halt diese Kunstwerke nachbacken und es kommen dann teilweise wirklich absurde Kreationen raus, die dann irgendwie unter dieser Glocke der Jury präsentiert, da wird die Glocke hochgehoben, dann wird dann präsentiert. Teilweise haben die ja total improvisiert, was den Teig betrifft und dann teilweise ist die Glocke gesplittert, das hast du die Folge hast du nicht gesehen, dann ist die Glocke kaputt gegangen, dann waren Glassplitter in der Torte drin. wir verzichten jetzt mal aufs Problem. Und du hast halt erstmal wird eingeblendet, wie das Original aussieht, und dann wird halt das jeweilige Werk der Bäckerin präsentiert. Und wir haben Tränen gelacht, weil das wirklich teilweise so absurd schräg aussieht im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das eine, das bestand zum Teil aus Porträts von Shakespeare-Figuren.
Genau.
Auf Lebkuchen gemalt mit Schokoladenguss.
Mit geschmolzenen Bonbons als Fenster.
Aber die Gesichter waren halt gezeichnet wie von einem professionellen Illustrator, genau. Der auch meinetwegen für größere Verlage arbeiten könnte oder als Illustrator halt, ja. Und das sind halt keine Illustratoren,
die da arbeiten. Natürlich nicht.
Wahrscheinlich sind die Originale auch nicht von einem gemacht worden, sondern von einem Team von Spezialisten.
Aber hier Moby Dick war auch dabei. Oder der weiße, war das Moby Dick
mit Captain Ahab?
Ja. Wo sie dann irgendwie aus Puff reißen und so ein Wal formen sollten und dann die Torte in Form eines Buches und Captain Ahab in seinem kleinen Schiff und dann sollte dieser gigantische Wal.
Ja.
Das sah so krass aus, was sie da gebastelt haben. Teilweise ist dann der Wal umgekippt und keine Ahnung was. Und die lachten sich halt gegenseitig auch selber schon halb tot.
Ja, klar. Also das ist halt das Schöne daran, wie du schon sagst, wird keiner fertig gemacht. Alle wissen halt, dass alle scheitern.
Ja, so. Das kann ich nur empfehlen. Ist sehr unterhaltsam. Das Konzept reitet sich erstaunlicherweise auch noch nicht so tot. Wir sind in der vierten Staffel jetzt mittlerweile.
Ja, klar.
Und ihnen fällt halt immer was ein.
Man kann auf viele unterschiedliche Arten und Weisen versagen. Und die Moderatorin, wie du schon sagtest, die ist halt auch göttlich.
Ja. Die haben auch immer wieder einen anderen, also die haben immer den französischen Star-Bäcker, dann haben sie die Moderatorin, die wirklich so ein bisschen plauzig ist, und dann haben sie halt immer noch ein drittes Jurymitglied dabei, was dann irgendwie auch sehr, sehr lustig ist. Ich habe viel über Pop-Tarts gelernt, oder Cupcakes, keine Ahnung was. Auf jeden Fall uneingeschränkte Empfehlung. Ja, wer kann, der kann. Das Gelbe vom Ei bei Netflix. Was wir dann geguckt haben, ist auch einfach wie nicht ganz genial. Also das Konzept ist genial einfach. Nämlich der Boden ist Lava. Und Sebastian, halte ich fest, der Boden ist Lava. Also wir kennen das ja alle, ne? Also wer irgendwie schon mit Kindern Kontakt gehabt hat, kennt das Spiel. Man muss irgendwie von einer Ecke des Raums in die andere geraten, ohne auf den Boden zu treten, denn der Boden ist Lava.
Das haben wir als Kind auch schon gespielt.
Das haben wir als Kinder selber gespielt. Und sie haben einen alten IKEA genommen, so viel habe ich dann recherchiert, weil in keinem Fernsehstudio wollten sie einen Tank aufbauen mit, ist nicht wirklich flüssiger Lava, aber halt mit einer Flüssigkeit, die aussieht wie Lava und wahrscheinlich auch gut aufgeheizt ist und ab und zu auch so spritzt.
Das kann nicht irgendwie gefährlich gewesen sein. Das war keine Versicherung mit.
Nein, es ist halt irgendeine Flüssigkeit, aber die ist teilweise wirklich auch so ein bisschen, die müssen da Gelatine reingehauen haben oder keine Ahnung was.
Ja, okay, also. So,
sehr glitschig, und es wird auch warm sein. Es wird auch, ist auch ein Betriebsgeheimnis, wie tief dieses Ding ist. Auf jeden Fall ist es sehr toll. Okay. Du musst halt, zur einen Tür kommst du rein, du musst halt zur anderen Tür wieder raus und hast verschiedene Möglichkeiten, zum anderen Ende des Raumes zu geraten, aber darfst nicht reinfallen, weil der Boden ist Lava, Sebastian.
Ja.
Es vergeht sehr viel Zeit mit der Beschreibung des Raums, und dann treten drei Teams aus je drei Leuten gegeneinander an, und idealerweise kommen alle drei am Ende des Raums wieder an, und dann zählt die Zeit, aber in der Regel verschwinden mindestens zwei Teammitglieder, wenn nicht alle in der Lava. Im Laufe des Spiels. Moderiert wird das Ganze von einem Typen, der wohl beim amerikanischen Top Gear einer der Moderatoren war. Und seinen Job möchte ich tatsächlich haben, also nicht bei Top Gear, weil ich keine Ahnung von Autos habe, aber halt der Boden ist Lava, weil er taucht quasi nur am Ende auf, übergibt die Trophäe und macht die Kommentierung des Ganzen. Also sein Job ist wirklich sehr easygoing, und das ist, glaube ich, auch, was mir so ein bisschen fehlt. Dieser Typ, der das halt live kommentiert, der halt irgendwie so ab und zu mal eingeblendet wird. Weil ich finde, das Konzept läuft sie halt relativ schnell tot.
Aber sagst du, es gibt jemanden, der das kommentiert?
Ja, aber halt nicht irgendwie in der Sprecherkabine, sondern er erzählt auch nur das Offensichtliche, was man ohnehin gerade sieht.
Okay, verstehe, also der Kommentar ist nicht sehr intelligent.
Es vergehen so gefühlt, wenn nicht tatsächlich real, 10 Minuten, in dem halt der Raum erklärt wird und Möglichkeiten, diesen Raum zu überqueren, bevor der erste Kandidat überhaupt auftaucht. Und das finde ich irgendwie so, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, ich möchte nicht wissen, wie man das machen könnte, sondern ich möchte Leute in die Lava fallen sehen, verdammt normal. Was dann sehr dramatisch teilweise auch passiert. Ne? Da so, nein, wir haben Mary verloren. Haben wir also ein paar Folgen, die Tochter mag das immer noch total, die guckt das total gerne. Nadja und ich sagen beide so, naja, es hat sich irgendwie totgelaufen nach 4 Folgen.
Nach 4 Folgen, okay. Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, wie lange läuft denn das schon?
Also es gibt, glaube ich, die zweite Staffel ist schon bestellt. Eine Staffel ist, glaube ich, schon durch. 12 Folgen oder sowas.
Wahnsinn.
Was wir aber tatsächlich empfehlen können, beide, also Familienstempel R da drauf. Tochter hat Angst vor dem Vorschaubild. Es geht nämlich um Zombies. Ist Santa Clarita Diet. Das ist nach 3 Staffeln eingestellt worden. Und ich dachte erst, das ist so ein typisches, wir haben ein Konzept für eine Staffel. Dann ziehen wir noch eine zweite durch, und die dritte, das hat sich dann irgendwann totgelaufen, wie es bei Chuck halt gewesen ist. Aber nein, die dritte muss wohl auch richtig geil gewesen sein. Also sowohl die Zuschauerkritik als auch die Kritikerkritik. Bei Rotten Tomatoes ist bei der dritten Staffel wohl traumhaft. Wir sind jetzt momentan Mitte zweite Staffel, und das ist wirklich super. Es geht um eine Immobilienmaklerin oder ein Immobilienmakler-Ehepaar. Die sind beide Immobilienmakler, haben halt eine Tochter. Wohnen in so einem typischen Vorortviertel, rechts wohnt
USA, nehme ich an.
In den USA, rechts wohnt ein Polizist, links wohnt ein Polizist, alle haben halt ihre SUVs im Garten stehen.
Okay.
Und es wird irgendwann im Laufe der zweiten Staffel erklärt, warum, also zumindest wird es so angedeutet, warum, aber man kriegt es erstmal nicht raus. Die Frau sind dann mitten in einem Maklergespräch, die wollen halt eine Villa verkaufen, die sie halt irgendwie wie sauer wie immer angeboten haben. Das Pärchen ist auch sehr interessiert. Auf einmal fängt die Frau halt an, sich zu übergeben, wie gar nichts, also wirklich in Schwellen sozusagen. Und sollen wir unterbrechen? Nein, mach die Führung ruhig weiter und mir geht's gleich wieder besser. Und dann macht er die Führung halt weiter und du hörst im Hintergrund halt immer so, die dann wieder mehr kommt. Es ist einfach so, es ist eigentlich nicht so mein Humor, aber in dem Moment fand ich es irgendwie ganz lustig. Natürlich ist das Ehepaar dann abgesprungen, weil sie sagen, wir kommen irgendwie später nochmal wieder und so. Und er geht dann wieder zu seiner Frau und die ist tot. Mhm. Und er so, oh Gott, sie ist tot. Und dann wacht sie wieder auf und so.
Und ist ein Zombie.
Und sie wissen alle nicht so richtig, was passiert ist. Und dann gehen sie zur Notaufnahme, aber sie kommen halt nicht ran, weil ihre Frau hat sich übergeben. Ja, aber sie hat sich massiv übergeben. Ist halt kein Notfall, amerikanisches Gesundheitssystem. Und dann stellen sie halt irgendwann abends fest, naja, sie hat halt keinen Puls, keinen Herzschlag und hat tierische Lust auf frohes Fleisch.
Also das ist die Immobilienmaklerin.
Okay. Und er sagt, naja, komisch. Sie gehen dann zum etwas schrägen Nachbarjungen, der dann sagt, naja, sie ist halt irgendwie eine Untote. Sie meint, du meinst ein Zombie. Nein, das Wort höre ich nicht so gerne. sie ist halt untot. Währenddessen hat irgendwie ein neuer Immobilienkollege angefangen, Maklerkollege in diesem Büro, wo sie halt arbeiten, der wird gespielt von dem Piloten der Firefly, dessen Name wieder entfallen ist.
Der Pilot, der im Film stirbt.
Der Captain.
Ah, ja. Ist das nicht Lone Star?
Nein,
das ist nicht Lone
Star. Ach Gott.
Ich komme ja auch nicht
drauf. Ich wollte schon Ethan Hawke sagen, das ist aber nicht, ich vergesse mal. Nathan Fillion. Er wird gespielt von Nathan Fillion. Ein total unsympathischer Typ, der sie auch dann so ein bisschen in ihrem Garten sexistisch bedrängt. Und daraufhin beißt sie ihm halt in den Hals und frisst ihn. Und dann stellt sie halt raus, naja, sie ist halt jetzt ein Zombie. Und dann sagen sie, ja, wir töten keine Menschen. Und dann sagen sie, nein, wir töten nur schlechte Menschen. Und dann, das ist ein Nazi, den können wir umbringen. Und dann versuchen sie aber nebenbei halt noch irgendwie diese Vorstadt-Idylle irgendwie aufrecht zu halten. Der Nachbar kommt dann irgendwann dahinter, versucht sie zu erpressen. Dann frisst sie den Nachbarn, dann müssen sie Leiche verschwinden lassen. Ich esse die jetzt auf. Was dann aber auch nicht funktioniert. Und ach, das ist total, total geil. Und die alle Schauspieler finde ich großartig in dieser Serie. Mhm. Die Tochter ist super, die halt irgendwie, die ist so eine Teenager-Tochter, meine Mutter ist jetzt halt ein Zombie, ist halt so und da muss man irgendwie mit leben. Total geiler Humor, echt teilweise sehr gorig, ja, wenn dann irgendwie so sie dann irgendwelche Leute anfällt und zerfleischt in der Küche. Da hängt noch ein Augenlid. Ach ja, ein Rupp.
Mahlzeit.
Es ist total super. Ich finde es auch total intelligent geschrieben und sehr augenzwinkernder Humor. Also Santa Clarita Diet ist meine Empfehlung für diesen Sommer.
Okay.
Prost.
Genau.
So viel gequatscht jetzt gerade hier.
Ja, wir ins Rocken halt. Santa Clarita Diet.
Kann ich wärmstens empfehlen. Wer auf bitterschwarzen Humor steht, wer auf Zombie ein bisschen steht und vielleicht auch ein bisschen Splatter. Der Splatter-Anteil ist teilweise vielleicht ein bisschen viel, ja. Aber sonst sehr gut.
Okay.
Sehr geil ist auch, sie gehen dann in jeder Folge in den örtlichen Supermarkt und es ist so eine Aushilfe dort, eine junge Dame, die dann immer da hinkommt und also sie steht, er steht dann halt irgendwie, er muss ein Stethoskop kaufen, um zu prüfen, ob seine Frau wirklich noch einen Puls hat oder einen Herzschlag hat. Und dann kommt sie dann an so, mein Manager sagt, sie stehen schon sehr lange in dem Regal mit den Stethoskopen, ich soll ihnen helfen. Und dann irgendwie in der nächsten Folge dann fängt er an irgendwie über seine Eheprobleme, dann vielleicht ist die Frau oder keine Ahnung was, meine Frau benimmt sich komisch und dann so, das da ist im Angebot. Und irgendwann ist dann der Nachbarjunge, der soll dann irgendwie Reinigungsmittel kaufen, weil irgendwie sie mussten eine serbische Galle besorgen und sie haben dann versucht, die Oma oder die Mutter des serbischen Schuldirektors zum Kotzen zu bewegen, weil sie brauchten für einen Heilungstrank halt Bittergalle. Oh. Und das kann man halt durch den da hat sie versucht, die Oma abzufüllen und zum Kotzen zu bewegen. So absurd ist das halt die ganze Zeit.
Klingt interessant.
Es,
ja,
es also, ist super lustig.
Könnte vorstellen, dass mir das auch gefällt.
Ja.
Muss ich mal reingucken.
Ja, Santa Clarita Diet, also meine Empfehlung.
Okay.
Definitiv.
Okay.
Ah. Also ich habe unglaublich viele neue Serien geguckt. Oder auch
während
alte Serien.
Während Corona, tatsächlich.
Während des Lockdowns.
Noch irgendwie des beinahe eingeschränkten Lockdowns, wie auch immer.
Ja, trotz Homeschooling und keine Ahnung was.
Ja.
Und Hausumbau. Und was hast du so gemacht? Hast du auch neue Serien geguckt?
Ja, wie gesagt, PK halt. Tschernobyl vor einem Jahr. Abgesehen davon, ich habe ein paar Bücher gelesen und ich habe ein paar Spiele gespielt. Wo du gerade eben sagtest, der Boden ist Lava. Es gibt auch tatsächlich Der Boden ist Lava, das Spiel.
Ach.
Bloß.
Das ist der Boden keine Lava.
Richtig. Sondern die Schatten sind das Gefährliche. Überall, wo ein Schatten ist, versinkst du im Schatten.
Ja.
Weil der Schatten in Wirklichkeit dann veränderte Materie ist, bla bla bla. Was natürlich viel Puzzlepotenzial bietet, weil Schatten sind ja auch dynamisch. Ne? Also wenn die Lampe sich verändert und wenn das Schattenwürfelobjekt sich halt ändert. Das Ganze heißt Light Matter. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt, aber ich habe 3 Stunden Let's Play geguckt davon. Und ich würde sagen, wäre das Spiel vor Portal rausgekommen, wäre es ein absoluter Knüller. Weil es hat sehr viele Elemente von Portal. Es gibt halt diese allwissende Stimme, die dir einerseits hilft, aber andererseits auch dein Feind ist letzten Endes. Und es spielt im Science-Fiction-Setting. Das ist ein schiefgelaufenes Physikexperiment, was eigentlich die Menschheit retten sollte, aber stellt sich raus, ups, es vernichtet leider alles. Und das ist ganz interessant, also weil das die Puzzle-Mechanik ist halt was Neues, was ich noch nicht kannte. Und die Präsentation ist auch sehr ansprechend. Sehr schöne, cool. Sehr schöne Grafik. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten, ja, das Spiel, das ich nicht weiß, wie ich es so richtig beschreiben soll im Podcast, wo ich schon lange drüber nachgedacht habe. Also es geht um Receiver Teil 2. Receiver Teil 1 war irgendwie das Ergebnis von einem Programmierwettbewerb. Da hatten sie eine Woche Zeit, einen Ego-Shooter zu schreiben. Und der Typ hat das halt gemacht und hat gesagt, so, wir konzentrieren uns beim Ego-Shooter jetzt mal auf den Shooter und simulieren die Waffen mal realistisch. Also wir laufen jetzt nicht über Munitionskisten drüber, wir haben jetzt nicht irgendwie 20 Waffen umhängen und mit 1000 Schuss Munition, die auch direkt irgendwie magisch im Lauf landen und ich muss noch die linke Maustaste drücken, um irgendwie loszuballern. Maximal noch, ich muss mal nachladen zwischendurch.
Okay, du musst manchmal die rechte oder auf R drücken, um nachzuladen.
Richtig, und man kann manchmal auch so eine Waffe wegstecken in Spielen, aber
und dann kann man schneller laufen.
Also normalerweise ist halt, du siehst ein Munitionspaket, läufst drüber, das Munition in der Waffe. So, bei Receiver 2 siehst du die Munition, drückst auf Aufnehmen, worauf dann irgendwie so 2 oder 3 einzelne Patronen in deinem Inventar landen, dann sicherst du deine Waffe, steckst die Waffe weg, nee, erstmal nimmst du das Magazin raus, dann steckst du die Waffe weg, dann popelst du die Kugeln einzeln ins Magazin rein, holst die Waffe wieder raus, tust das Magazin in die Waffe und für all diese Aktionen gibt es eine eigene Taste, dann sicherst du das Ding, machst einmal ratsch, ratsch, ziehst den Schlitten durch und dann kannst du schießen. Wenn du Glück hast, irgendwie so 8 Schuss, bis das Magazin leer ist, dann geht's wieder von vorne los, das Spielchen. Falls du dann noch irgendwelche Patronen hast, weil die Munition ist sehr spärlich gesät in diesem Spiel. Und es werden auch Waffenfehlfunktionen mit simuliert. Also zum Beispiel, dass die Patrone nicht richtig ausgeworfen ist und noch so halb im Schlitten klemmt. Oder dass keine Patrone nachgeschoben wird aus dem Magazin. In dem Falle gibt es eine von unten auf das Magazin draufklopfen-Taste. Machst du so klopf, klopf, klopf mit dem Handball. Und da kannst du nochmal ratsch, ratsch machen und hoffen, dass eine Kugel diesmal drin gelandet wird. Also das ist auf diesem Niveau, es ist wie ein Flugsimulator, die ganze Tastatur ist belegt mit Aktionen. Ansonsten ist es angenehm unblutig, man schießt nicht auf Menschen, man schießt nur auf so eine Art Roboter-Selbstschussanlagen. Das sind so Gewehre auf dem Motor mit der Kamera. Und ja, man sieht halt...
Krass.
Man sieht halt den Kamerablickwinkel, das ist dann so ein blaues Licht. Wenn man da in das blaue Licht reinläuft, dann sieht einen die Kamera, dreht, schießt. Wenn du sehr viel Glück hast, trifft's nicht, also weil du ausgewichen bist, aber meistens trifft das Ding und du bist dann auch sofort tot. Also du hältst genau keinen Treffer aus.
Und das hat eine perverse Faszination.
Es ist eine perverse Faszination, wenn man jetzt Umgang mit Waffen als pervers bezeichnen möchte.
Nein, wenn du... Für Leute, die auch, keine Ahnung, Landwirtschaftssimulationen
Flugsimulatoren.
Ja? Also auch das hat für mich eine perverse Faszination. Also
für mich kam
halt... Du sitzt halt immer da und musst halt irgendwie 20 Tastenkombinationen auswendig lernen und wissen, welchen Knopf ich wann drücken muss.
Und du musst dann in der Stresssituation auch richtig reagieren und den Knopf drücken. Das ist die eine Sache. Dann die zweite Sache ist, natürlich habe ich mich mal für Waffen interessiert. Ich meine, wer interessiert sich nicht für Waffen, ja? Die siehst du ständig im Film. Und es ist das Machtinstrument irgendwie oder was halt irgendwie so die Macht repräsentiert, ist halt die Handfeuerwaffe. dann guckst du halt immer den Leuten in den Filmen zu, wie die mit den Waffen umgehen. Und dann, ja, die machen manchmal ziehen die am Schlitten und manchmal machen sie das und das. Und dann liest man immer wieder von Unfällen, dass jemand eine Kugel im Lauf vergessen hat. Man fragt sich, wie kann denn sowas überhaupt passieren, ja? Und warum, wenn ich das Magazin rausnehme, warum sind da noch Kugeln drin in der Waffe, ja? Und so ein Kram. Und das verstehst du halt. Und du siehst dann halt auch, dass die Waffen tatsächlich unterschiedlich funktionieren. Uh-huh. Also die haben unterschiedliche Sicherheitsmechanismen. In dem Spiel werden insgesamt 10 der laut Klappentext am weitest verbreitesten Schusswaffen in den USA simuliert, davon 3 Revolver und 7 Halbautomatik. Oder lass es 8 sein, insgesamt 11, spielt ja auch keine Rolle jetzt, ne? Also die klangvollen Namen werden jedem Computerspieler bekannt sein. Desert Eagle zum Beispiel, Beretta, Glock, Sig Sauer, Deutschland. Und so, und man lernt halt wirklich diese Dinger kennen. So, ich habe gerade eben gesagt, Waffenfehlfunktionen werden simuliert, es wird auch Fehlbehandlung simuliert, und zwar laut Statistik geschehen wohl die meisten Unfälle mit Waffen, wenn sie gezogen werden oder wenn sie weggesteckt werden. Weil ja. Passen die Leute nicht auf und kommen an einen Auslöser und schießen sich
Knie.
Wahlweise ins Knie oder in die Brust, wenn es halt so ein Holster, so ein Körperholster ist. Und das wird im Spiel so simuliert, du musst die wegstecken und Ziehen-Taste länger drücken. Und zwar so lange gedrückt halten, bis die Animation ganz zu Ende gelaufen ist. Wenn du vorher loslässt, schießt du dir mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit selber in den Fuß oder ins Bein. Das heißt, du darfst wirklich nichts irgendwie so nebenbei oder automatisch machen. Beziehungsweise du musst alles neu lernen. Weil die Steuerung ist halt doch anders als bei normalen Shootern so, ne? Und das ist sehr meditativ. Die Faszination für mich besteht halt, das ganze Spiel ist so aufgebaut, sobald du kannst nicht nebenbei Podcast hören. Das geht aus 2 Gründen nicht. Du bist aufs Audio angewiesen, weil du musst die Servomotoren von diesen Dingern hören, weil du musst wissen, wo die sind, bevor du sie siehst. Und du musst dein Muskelgedächtnis komplett umtrainieren, jetzt auf diese Mechanik von diesem Spiel. Das Setting und die ganze Handlung lasse ich mal weg jetzt mal, weil die ist echt zu schwer zu erklären. Das ist so ein bisschen halb esoterische Metaphysik und halb Lebenshilfe und halb Waffenkunde. Also vor allen Dingen auch Waffengeschichte. Also man kriegt auch sehr viel erzählt über, wie sich Smith und Wesson und Colt gebettelt haben, damals 1800, schlag mich tot mit ihren Patenten und so ein Kram zum Beispiel. Oder welche Waffen unter welchen Sorten Leuten besonders beliebt sind.
Okay.
Also ist klar, es ist natürlich auch so ein bisschen Status- und Ausdruckssymbol, ne? Ja, wie mit Autos und so weiter. Da kriegst du auch sowas mit. Und ich denke, ich verstehe die Amerikaner jetzt ein bisschen besser, warum die nicht von ihren Waffen loslassen wollen. Weil also der Typ, der das geschrieben hat, ist wohl ein totaler Waffenfan. Und ich glaube, der bringt in seinem Spiel auch wirklich sehr gut rüber, was ihn daran so fasziniert. Und das kann ich jetzt besser verstehen, glaube ich.
Ah, okay.
Deswegen Receiver 2. Der erste Teil Receiver, den kriegst du jetzt für den Apple und Ei nachgeschmissen, ist prinzipiell dasselbe Spiel. Längst nicht so schön, nicht so umfangreich, die Level sind nicht texturiert, also du hast da immer nur diese grauen Flächen und so ein Kram. Deswegen Receiver 2, guckt euch ein Let's Play an, ihr werdet schnell wissen, ob euch das interessiert oder nicht.
Okay, wir verlinken eins im Beitrag.
Wenn ihr wirklich echt mal wissen wollt, wie diese scheiß Schusswaffen funktionieren, ohne dass ihr selber rumballern müsst, ja, absolut, ne? Also das ist alles durchsimuliert da und das, also zumindest sagen Waffen nach dem Internet, das wäre sehr präzise.
Ich bin über den Namen etwas irritiert, warum das Ding Receiver heißt.
Das hat eine doppelte Bedeutung. Und zwar der untere Teil der Waffe, wo quasi das Magazin reingesteckt wird und wo beschlitten drauf ist, das heißt Receiver.
Ah, okay.
Und andererseits bist du auch ein Receiver, weil du bist empfänglich für telepathische Nachrichten, die dir von Menschen zugeschickt werden, die dich vor der Bedrohung schützen wollen.
Ah, okay.
Also du empfängst halt diese Stimmen. Oder beziehungsweise du findest Tonbänder, Kassetten, alte Audiokassetten, die für alle anderen Leute hören, die sich so an, als wenn da nichts drauf wäre, aber du kannst halt diese Nachrichten hören. Das war dieser esoterische Teil, über den ich nicht reden wollte. Aber
ja, aber investigativ und knallhart nachgefragt.
Richtig, genau.
Ja, okay.
Das geht halt, der Spielablauf ist auch so, du hast 5 Schwierigkeitsstufen in so rogue-mäßig halb prozedural generierten Level, die sehr schön aussehen. Das sind immer so oberste Stockwerke von Hochhäusern. Du läufst auch manchmal über Dächer drüber. Wird von Level zu Level schwieriger. Das heißt, diese Gegner, die werden schwieriger, die haben mehr Funktionen. Und du findest weniger Munition und es gibt weniger Wege quasi. Also du kannst schwere Passagen umgehen. So. Mhm. Und jedes Mal, wenn du erschossen wirst, kommst du ein Level zurück. Das ist böse.
Wie ärgerlich.
Das ist sehr, sehr, sehr böse. Aber andererseits, ich sehe das als Zen-Übung fast, ja. Also du musst wirklich deine ganzen negativen Emotionen, das darf dich nicht kratzen. Okay, ich habe halt verloren. Das Spiel ist so programmiert, dass du verlierst.
Kannst du saven unterwegs?
Nein.
Ah.
Das, es wird gespeichert.
Das hätte mich auch gewundert.
Es wird gespeichert, wenn du das Spiel verlässt. Dann kannst du am selben Stelle weitermachen. In der ersten Version von dem Spiel war es so, dass sich das auch ein Level gekostet hat. Also jedes Mal, wenn du rausgegangen bist, bist du auch ein Level zurückgegangen. Das hat er geändert. Okay. Im ersten Patch. Das hat
er dann wieder. Wie fies.
Wie fies, ne? Wie unheimlich gemein. Und jedem anderen Spiel hätte ich das unglaublich nachgesehen und hätte das Spiel gehasst und den Entwickler verflucht. Aber bei diesem Spiel passt das alles zusammen. Dass du dich selber ständig in den Fuß schießen kannst, dass du halt immer ein Level verlierst, wenn du stirbst, dass diese scheiß Kugeln sich verklemmen im Lauf, gerade in dem Moment, wo es nicht brauchen kannst, so, ne? Das fügt sich da zu so einem wunderbaren Ganzen zusammen. Ansonsten ist es wirklich toll gemacht.
Und wie viele Level hat das Ding insgesamt?
5 eigentlich nur.
Okay.
Und
hast du es schon mal geschafft?
Nein. Ich bin okay. Auf die letzte Stufe bin ich gekommen und dann, weil ich mal wissen wollte, wie es ausgeht, habe ich gecheatet und habe mir das Ende mal angeguckt.
Ja, okay.
Aber ich seitdem, also das habe ich ganz am Anfang gemacht, innerhalb der ersten irgendwie 8 Stunden, wo ich es gespielt habe. Ich habe jetzt, glaube ich, 40 Stunden auf dem Ticker und seitdem spiele ich jetzt knallhart das durch, so wie es gedacht ist und hoffe, dass ich es eines Tages mal die Erleuchtung finde und dieses Spiel durchspiele.
Aha.
Es ist wirklich toll, um von allem, also um Kopf wirklich freizukriegen. Bei vielen Spielen, die halt so einfach sind, habe ich das nicht. Das reicht nicht aus, um mich vollständig
auszulassen. Ja, eine gewisse Boshaftigkeit gehört irgendwie dazu, ja. Das hat man früher viel, viel, viel mehr gehabt. Das klingt
ja nach
einem Spiel aus den frühen Zeiten des Spielwesens.
Aber das Schöne ist, es ist trotzdem eigentlich komplett fair. Also ist es, also wenn du stirbst, dann hast du immer einen Fehler gemacht. Du hast nicht in die richtige Ecke, also du hast nicht alle Ecken abgesucht, ob dich doch irgendwas noch steht. Du hast irgendwie die falsche Taste gedrückt, nicht lang genug gedrückt. Aber es ist nicht, dass du zufällig jetzt einfach irgendwie über den Haufen geknallt wirst. Deswegen ist das okay für mich. So.
Super. Jo, meditativ.
Sehr meditativ.
Sehr meditativ und das Yin und Yang ist quasi jetzt wieder.
Wenn das nicht im Gleichgewicht ist, hast du keine Chance.
Im Gleichgewicht und wir haben, glaube ich, ein paar sehr meditative und interessante Tipps für euer Freizeitpläsier heute geben können.
Auf alle Fälle.
Und ja, wir haben eigentlich nicht viel gesagt, also nicht viel, wir haben viel gesagt, nicht viel geredet.
Wir haben viel geredet, nicht viel gesagt.
Nicht, ja, der eine sagt so, die andere also.
Entscheidet ihr.
Ja, wir hatten, wie gesagt, kein Hauptthema im Grunde genommen, aber wir haben unser Catch-up quasi gemacht, Serien-Catch-up.
Und Computerspiele-Catch-up.
Und Computerspiele-Catch-up, den einen oder anderen Tipp gegeben. Und beim nächsten Mal haben wir dann vielleicht auch wieder ein Thema, über das wir reden können. Aber wir wollten euch nicht viel länger auf die Folter spannen und unsere zarten Stimmen nochmal in eure Gehörgänge.
Richtig.
Hinein.
Und jetzt ist meine Kehle schon wieder ganz trocken geworden vom vielen Gerede.
Richtig. Wir trinken vielleicht noch ein Abschlussbierchen aus Südniedersachsen und wünschen euch einen schönen Restsommer. Ich hoffe, wir hören uns nicht in allzu ferner Zukunft wieder. Das Podcaster-Gehöft in der Lausitz wird ja gerade ausgebaut. Das heißt, es kann sein, dass Sebastian da bald nochmal Obhut findet.
Ja.
Obdach. Obdach und Obhut sowieso.
Obhut auch.
Und richtig. Immer ein kaltes Bierchen.
Ah, da freue ich mich schon drauf,
ja, Sascha. Ja, und morgens eine
Energie. In dem Gästezimmer, in dem expliziten Gästezimmer dann zu schlafen. Ja. Nicht im Studio unterm Mischpult, sondern.
Du kannst auch weiter im Studio unterm Mischpult schlafen, aber du hast jetzt ein eigenes Badezimmer, also nicht ein eigenes, du hast dann quasi ein Badezimmer und musst nicht mehr durchs kalte oder wahlweise scheiße heiße Dachgeschoss.
das fand ich immer besonders aufregend eigentlich.
Ja. Sondern hast quasi ein wohltemperiertes erstes Stockwerk.
Ach, da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Jo,
mir auch.
Danke fürs Zuhören.
Ja, und wie gesagt, wir gucken mal, worüber wir beim nächsten Mal reden, aber wir werden auf jeden Fall nächstes Mal reden. Wann, weiß dann lieber Herr J., aber hoffentlich wahrscheinlich bald.
Nach der nächsten Corona-Welle, wenn es echt alle nur noch Zombies sind, nicht nur die Infomobilienmakler, sondern nur noch wir. Ich hole dann aus Receiver so ein paar Schusswaffen und wir verteidigen dann die Lausitz vor den Corona-Zombies.
Das klingt nach einem super Plan. Ne? Dann machen wir das so.
Gottes Willen. Ich quassel mich hier wieder.
Bleibt gesund, ja, was immer ihr macht.
Das Wichtigste. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste, ne?
Und die schmeidisch. Und wir verbleiben mit einem freundlichen
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.